Der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 710. Heute mit dem Rückblick auf AEW und New Japan Pro Wrestling Forbidden Door 2025. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Shaggy.
Ja, wunderschönen guten Tag, lieber Olaf. Wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir zwei mal wieder zusammen bei einem aktuellen Pay-Per-View. Schon lange her.
Ich glaube, das letzte Mal, dass wir was
aktuell...
Was?
Wir drei, ich habe eine Fliege im Gesicht.
Das stimmt. Ich glaube, das letzte Mal, dass wir was ganz Aktuelles gemacht haben, war tatsächlich Raw on Netflix, also Anfang des Jahres. Aber ansonsten sind wir ja auch nicht Team AEW, das sind ja normalerweise David und Markus. Der Markus weilt noch in England, der war ja vor Ort, wer da auf Instagram bei uns vorbeigeschaut hat, hat da auch jede Menge Vor-Ort-Eindrücke miterleben können. Und der David, unverschämterweise, ist im Urlaub.
Tja.
Also... das geht halt alles gar nicht. Deswegen mussten wir ein bisschen gucken, wen würfeln wir denn hier zusammen? Und da haben wir uns gedacht, nehmen wir doch die gute alte Kombination aus dem Olaf und dem Shaggy. Shaggy, wie war denn deine Vorfreude vor Forbidden Door?
Das ist eine gute Frage. Lass mich mal kurz nochmal zurückbesinnen. Also, ich freue mich ja schon auch immer auf die Pay-Per-Views. In dem Fall musste ich ja relativ zeitig schauen. Das schaffe ich ja nicht immer normalerweise. Das ging diesmal, deswegen habe ich mich auch angeboten. Die Vorfreude war nicht ganz so groß wie sonst bei AEW Pay-Per-Views. Ich glaube einfach, weil da vieles dabei war, wo ich gedacht habe, aufgrund der auch Verletzungsgeschichten, da werden wir gleich drüber sprechen, werden das wahrscheinlich nicht alles 5-Sterne-Matches. Ich hatte auch nicht so richtig Lust auf den Main-Event irgendwie, weil ich habe auch überlegt, warum nicht gleich einen platten Guts, aber wird es wahrscheinlich Gründe geben. Vielleicht auch die Unsanction-Regel, ich weiß es nicht. Ja, also ich war gehypter als jetzt möglicherweise auf Clash in Paris. Vielleicht auch daran, dass wir hier mehr Wrestler gesehen haben als bei Clash Paris. Allein in der Zero Hour hatten wir, um das nochmal ganz kurz zu schließen, hatten wir doppelt so viel Wrestler wie die WWE nach Paris schickt. Also auch ganz witzig. Aber trotzdem, ich hatte schon Bock, also ich habe mich drauf gefreut, aber der Hype war nicht so groß wie jetzt bei All In beispielsweise.
Ich meine, im Kommentar hat man gesagt, dass es insgesamt 72 Wrestler, Wrestlerinnen gewesen sind, die hier bei dieser Show aktiv gewesen sind. Also schon ein ganz schönes Stück. Und man muss auch sagen, natürlich, wir sind in der Londoner O2 Arena hier gewesen mit offiziell 18.992 Zuschauern. Da wird sich WWE auch ein bisschen ärgern, weil das war die größte Wrestling-Attendance, also die größte Wrestling-Zuschauerschaft, die man hier gehabt hat. Vorher war es Money in the Bank, jetzt ist es Forbidden Door. Ich glaube, da wird man auch so ein bisschen sich geärgert haben bei WWE, oder? Jetzt hat man diesen Rekord nicht mehr.
Naja, man hat das ja auch extra so gesagt. Also die WWE hat ja auch jetzt nicht wirklich das damit beworben, dass es die größte Wrestling-Crowd überhaupt in der O2-Arena ist. Die haben ja eher gesagt, die meisten finanziellen Einnahmen, weil so ist es ja bei TKO eigentlich, da schaut man aufs Geld. Da waren die Tickets mit Sicherheit auch deutlich teurer, als es jetzt hier war bei AEW. Aber ich finde das schon einen geschickten und netten Schachzug von Tony Khan zu sagen, hier die größte Wrestling-Attendance überhaupt. Klar, man hatte vielleicht auch eine kleinere Aufbau insgesamt und da haben ein paar mehr Leute reingepasst. Aber die WWE wird zurück in die O2 kommen und da werden sie wahrscheinlich auch, so schätze ich sie ein, versuchen, diesen Rekord dann auch wieder zu brechen.
Ja, das ist ganz interessant. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Also WWE mit Money in the Bank 2023 hat man damals 18.885 Zuschauer gezogen und jetzt waren es eben bei AEW 18.992, also ein bisschen mehr als 110 Zuschauer mehr. Ist natürlich jetzt auch im Endeffekt wahrscheinlich eher was fürs Prestige als alles andere, aber trotzdem so nette kleine Side-Note. Ich würde sagen, wir steigen an der Stelle gleich ein. Es ist unglaublich viel aktuelles Wrestling momentan wieder, sei an der Stelle gesagt. Deswegen heute Forbidden Door. Morgen haben wir die Preview zu WWE Clash in Paris. Außerdem haben wir noch für die Supporter die Review zu NXT Heatwave. Ende der Woche haben wir noch das Magazin. Natürlich, wo wir nochmal die ganzen News und Entwicklungen der Woche Revue passieren lassen. Letzte Woche haben wir ja gemerkt, dass da von Dienstag auf Freitag auch noch jede Menge passieren kann tatsächlich. Speziell bei Dynamite. Ich bin gespannt, was sich da noch tut. Dann haben wir natürlich am Samstagabend zur besten Fernsehzeit noch das Watch Together von WWE Clash in Paris. Also stellt euch da schon mal den Wecker, stellt euch da schon mal irgendwie den Timer. Abends seid ihr da mit uns verpflichtet, WWE Clash in Paris zu schauen. Kai und ich werden mit am Start sein. Es wird wieder ein bisschen was von Holy zu gewinnen geben. Und am Tag drauf gibt's ja dann auch noch die Review zu WWE Clash in Paris. Und dann Anfang kommender Woche werden wir euch dann auch noch den Vor-Ort-Podcast mit Markus liefern, das werden wir dann für Supporter bringen. Also ganz, ganz viel Content, nachdem wir jetzt am Wochenende ein bisschen was aus dem Archiv gekramt haben. Mit der ersten Episode der Ruthless Reviews geht's jetzt wieder los mit dem aktuellen Content und da könnt ihr euch dann drauf freuen. Also 6 große Dinger quasi hier innerhalb von einer Woche. Das hatten wir, glaube ich, auch selten, aber es ist tatsächlich was, was sich jetzt ja häuft, weil wir sehr oft diese Doppel- und Dreifach-Pay-Per-View-Wochenende haben, PLE-Wochenende. Und dadurch müssen wir halt eben schauen, wie wir das alles hintereinander bekommen. Ja, und Forbidden Door war ja auch schon mal ein ganz schöner Klopper. Nicht ganz so groß wie All In, muss man ja an der Stelle sagen. Nicht ganz so lang, wir haben keine 6 Stunden gehabt. Aber trotzdem, wenn man sich noch die Zero Hour mit anschaut, waren wir auch da bei 6 Stunden.
Dann waren wir bei 6 Stunden, ich wollte es gerade sagen. Ja? Und in Forbidden Door in diesem Jahr deutlich weniger New Japan gefühlt irgendwie. Also das waren ja tatsächlich größtenteils AEW Storylines, die hier weitergeführt wurden. Das kannte man so bisher bei Forbidden Door ja auch nicht.
Ja, da haben sich natürlich auch Forbidden Door und der G1 Climax ein bisschen überschnitten, ne, dass man da Stories irgendwie aufbauen konnte. Man hat's ja dann mit Hiromu zum Beispiel noch probiert. Man hat Tanahashi noch, wie ich finde, etwas notdürftig hier in das Steel Cage Match gesetzt, was auch als letztes Match, finde ich, gar nicht so wirklich gepasst hat. Aber da kommen wir nachher drauf zu sprechen. Nichtsdestotrotz, erstmal muss ich hier ein Kompliment natürlich an die Crowd aussprechen. Ne? Also nicht nur, dass das Haus entsprechend voll gewesen ist, sondern Shaggy, die Zuschauer haben hier auch schon sehr oft ihren Teil zur Show mit beigetragen, oder? Da gab's die Gesänge, da wurde gechantet, da war richtig gute Stimmung von der ersten Sekunde an.
Ja, also generell das europäische Publikum, da wissen wir ja, das sind auch Partypublikum, wie man es früher auch mal eine Zeit hatte. Kann manchmal auch nervig sein, in diesem Fall fand ich es aber auch tolles Publikum. Also die haben auf jeden Fall den Pay-Per-View bereichert, die Gesänge machen Spaß und auch wie einige Wrestler over waren. Das hat schon sehr, sehr gut funktioniert, also tolle Crowd.
Deswegen das schon mal gleich vorweg. Es gab diverse Gesänge, die da wirklich Spaß gemacht haben, vom Adam Copeland-Theme über, da waren auch ein paar Fußball-Songs dabei, es gab wieder andere Geschichten. Also es hat wirklich viel Spaß gemacht, auch zuzuhören, und ich fand es auch gut, dass die Kommentatoren da zwischendurch auch einfach mal die Klappe gehalten haben, im Gegensatz zu uns, und einfach die Zuschauer haben machen lassen, damit man die Atmosphäre auch wirklich am Fernseher mitbekommen. Das fand ich sehr nett. So, jetzt starten wir aber wirklich in die Zero Hour, weil da ist zwar nicht unbedingt viel Wichtiges passiert, aber doch einiges an Wrestling passiert und sehr viele Talents, die ja auch damit zugegen gewesen sind. Wir starten mit einem 8-Man-Tag inklusive Don Callis Family Implikationen. Wir haben Crew, also Leo Rush, Action Andretti, wir haben El Hechicero und Josh Alexander, und die trafen auf El Desperado, Paragon, vertreten durch Kyle O'Reilly und Roderick Strong, und Yuya Uemura. Da muss man dazu sagen, hier, das war so ein bisschen noch vor halb gefüllter Halle, also wenn man da auf die Kameraseite geschaut hat bei einigen Schwenks, da war noch sehr viel frei, das hat sich hinterher dann gefüllt. Ich glaube, über das Match müssen wir gar nicht viel sagen. Das war ein launiges Ding, was wir hier gesehen haben, schnell geführtes Match mit auch guten Tag-Manövern. Mir haben Crew hier auch in ihren Aktionen echt gut gefallen, genauso wie Paragon. Und dann am Ende aber war es dann Yuya Uemura, der hier Leo Rush mit dem Deadbolt weggesteckt hat. Ich sag mal, solides erstes Match, um die Crowd ein bisschen anzuheizen. Und es gab ja danach auch noch so ein kleines Aftermath, als dann ein Lance Archer sich hier noch im Ring gezeigt hat und es ja auch die Attacken von den Heels gegen die Babyfaces gegeben hat und Tomohiro Ishii dazu kam. Und dann gab's noch den Clash der Heavy Hitter, auch wenn Ishii zwei Köpfe kleiner ist. Jackie, wie hat dir das Match gefallen?
Ja, und keinen Hals hat, aber ja, das Match war solide, und das war schon ein guter Start auch. Man hatte ja auch natürlich, kann man so sagen, 8 tolle Wrestler mit an Bord gehabt. Also, dass das ein gutes Match wird oder zumindest ein solider Opener für die Zero Hour, war klar. Viele Matches übrigens, wir haben es ja eben schon gesagt, in der Zero Hour, also auch das macht die WWE ja nicht. Gibt's meistens nur Berichte. Hier hatte man tatsächlich die Zero Hour fast vollgepackt mit Matches. Also mir hat das Match auch Spaß gemacht.
Ja, muss man gar nicht so viel drüber sagen, weil danach war es ja dann auch relativ egal. Sagen wir es einfach mal so. Ne? Das hat jetzt kein großes Nachbeben. Ich gehe davon aus, dass wir nochmal ein Match zwischen Ishii und Lance Archer bekommen werden. Weiter ging es mit den Gates of Agony und ihrem neuen, weiß ich gar nicht, Chef? Ricochet, ja. Die trafen hier auf Jet Speed, also Kevin Knight und Mike Bailey und Michael Oku. Und das ist ja auch schön, mal hier einen Michael Oku zu sehen, der dem eilen ja die Vorschusslorbeeren voraus. Und ich glaube, seit Jahren sehen wir den irgendwie bei AEW, und jetzt ist er immer bei den UK-Shows dabei. Ich bin froh, dass er dieses Match überlebt hat, ehrlich gesagt. Ja. Nach diesen Pounce, oder, den er da kassiert hat und übers Top Rope mit dem Backflip rausgegangen ist. Der Pounce von, ich glaube, es war Toa Leona. Das war halsbrecherisch, oder?
Ja, der ist ja schon krass. Also der ist ja dann nachher nochmal auf den Nacken gelandet bei einer anderen Aktion im Ring. Also der nimmt ja auch manchmal solche Aktionen, und der wirkt ja auch jetzt, sagen wir es mal so, jetzt zerbrechlicher als die anderen hier im Match. Also der ist schon auch ein bisschen nicht so breit wie gerade die Gates of Agony beispielsweise. Also den hätte man schon da zerbrechen können. Aber ja, der also man kennt ja einige solche Aktionen, die er so einsteckt von ihm auch. Und das Publikum hat sich gefreut, dass er dabei war. Er hat auch mit der Crowd sehr, sehr gut gespielt, mit seinem Klatschen. Also das mag ich auch ganz gerne. Auch hier ein sehr, sehr gutes Match. Also gut, so gutes Match, für, auch passend hier in diesem Moment.
Ja, ich bin gespannt, ich habe noch nichts gelesen, ob es irgendwie ein kleines Verletzungsupdate gegeben hat, weil da waren auch gerade nach diesem ersten Bump und auch nach dem zweiten Bump waren auch ein paar Aktionen bei ihm dabei, die ungewohnt holprig, sage ich mal, waren. Ob er da einfach so ein bisschen von der Kulisse oder einfach auch von der Aktion so ein bisschen durchgerüttelt gewesen ist, auch dieser Springboard Moonsault, den er dann zum Ende gezeigt hat. Da hatte ich das Gefühl, dass er den so mit Ach und Krach noch in der Rotation hinbekommen hat. Also der hat hier ordentlich eingesteckt, war aber auf jeden Fall auch Dreh- und Angelpunkt im Match. Jetspeed ohnehin immer super unterhaltsam. Ricochet als wieseliger Heel hier unterwegs. Und am Ende war es dann eben dann auch tatsächlich Michael Oku, der hier den Pinfall einstecken musste gegen die Gates of Agony. Und dann habe ich eben hier die Heels gewonnen, auch da solides Tag-Match. Und weiter ging es auch mit dem nächsten Multi-Women-Match. Hier 8 Frauen am Start. Auf der Babyface-Seite haben wir Harley Cameron, Chris Deadlander, Queen Aminata und Willow Nightingale. Und die trafen auf Megan Bain sowie das Triangle of Madness. Wie gefällt dir eigentlich das Triangle of Madness, was ja aus Julia Hart, Sky Blue und Thekla besteht?
Ich finde schon, dass das eine Gruppierung ist, die sehr, sehr gut zusammenpasst. Auch von den Gimmicks, die sie auch haben. Find ich unterhaltsam, find ich ganz gut. Und ich glaube, für Thekla, die scheint ja da auch die Anführerin möglicherweise zu sein. Also auch ein gutes Standing hat sie dann scheinbar auch bekommen. Also ich finde die ganz gut. Ich finde die unterhaltsam, ja.
Ja. Hier war ein bisschen viel Chocolate Kisses für meinen Geschmack im Match. Ich finde das ein bisschen schwierig, dass man sich da so ein bisschen drauf beschränkt. Aber wir haben tatsächlich auch ein bisschen Story-Entwicklung gehabt, Shaggy, muss man sagen. Also zum einen war ja die Frage, wie funktionieren Willow Nightingale und Chris Deadlander so zusammen? Und gegen Ende gab es ja da zumindest eine Aktion, die daneben gegangen ist, ne? Also daneben, A, sah sie nicht schön aus und B, hat Chris Deadlander mit der Clothesline Willow dann getroffen, die im Finish nicht mal eingreifen konnte.
Ja, aber wie oft will man das denn jetzt noch machen? Also ich meine, wie lange geht denn schon die Geschichte mit Chris Deadlander und Willow Nightingale? Chris ist ja auch schon mindestens einmal gegen Willow geturnt, dann wieder zurückgeturnt und man wusste auch nie genau, was will man eigentlich mit Chris Deadlander anfangen. Das ist eine sehr, sehr tolle Wrestlerin. Ich mag die total gerne. Die hat auch echt eine ganze Menge Charisma und ist toll im Ring. Auch Willow, also klar, auch jemand, auf den man in Zukunft mehr setzen muss, auf jeden Fall. Die ist ganz toll. Aber was ist mit Chris und Willow, will ich auch nicht weiter sehen, die Geschichte. Also ich weiß es auch nicht, was das soll. Ich habe mich mehr über hier in dem Fall Harley Cameron gefreut, die ja wieder jetzt zurück ist nach ihrer Verletzung. Hat ja auch am Anfang noch die Maske gehabt, die sie später dann auch ja entsorgt hatte. Das war schon toll, die auch zu sehen, auch wenn sie jetzt am Ende den Pin hat einstecken müssen. Aber das Match hatte ja noch eine Nachgeschichte. Das ging ja noch weiter.
Zu Harley Cameron will ich ganz kurz was sagen. Die war mir ein bisschen zu drüber. Also da ist man ja kaum mit ihren Gesten. Was hast du alles für Viehzeug bei dir in der Wohnung, Shaggy? Da fliegen Fliegen rum und Motten oder was ist das alles?
Ist nur eine Fliege. Ist nur eine Fliege, die da ist. Und der hier.
Und der Hulkster, ja. Den braucht man auch.
Wenn ihr uns nicht seht, könnt ihr den jetzt nicht sehen. Wenn ihr uns hört, habe ich einen Hulkster im
ja,
Arm.
Ja, einen ganz merkwürdigen Hulkster übrigens. Ja, schaut da auf YouTube auf jeden Fall mal vorbei, was der Shaggy für einen Hulkster im Arm hat. Nee, ich fand, Harley Cameron war ein bisschen übermotiviert, weil du bist gar nicht mehr hinterhergekommen, was sie alles für Gesten und Bewegungen irgendwie gemacht hat. Ist natürlich auch so ein bisschen part of the gimmick. Aber für mich war das ein bisschen zu viel. Am Ende, wie du schon richtig gesagt hast, muss sie aber dann hier auch den Pinfall fressen nach der Liger-Bomb von Megan Bain. Aber das Spannende hier, das hast du auch schon angedeutet, war natürlich die Auseinandersetzung zwischen Queen Aminata und Thekla, die sich ja nach draußen geprügelt haben und dann einfach auch verschwunden sind und ihre Partnerin quasi allein gelassen haben. Die haben sich dann Richtung Entrance-Bereich geprügelt und sollten dann im späteren Verlauf noch eine Rolle spielen. Ja. Lassen wir mal so stehen, auch da solide, ne? Das ist auch kein Match, wo ich in 2 Jahren sage, Mensch, ich schaue mir noch mal unbedingt diese Zero Hour an, weil da dieses tolle Tag-Match dabei war. Das ist alles gut für Unterhaltung. Mhm. Das ist alles souverän gemacht, aber es ist jetzt nichts unbedingt, was man gesehen haben muss. Und Gleiches ist hier auch für das nächste Match, was auf der Card stand. Das war nämlich ein Match um die AEW World Trios Championship. Wir haben die Ops und wir haben die Bullet Club War Dogs. Da haben wir ja ein bisschen Aufbau zu gehabt bei der letzten Dynamite-Episode, wo ja auch die War Dogs mit eingegriffen haben. Ich finde hier natürlich bei den War Dogs hast du auf der einen Seite immer diesen Charakter Clark Connors, dann hast du den Flippy Guy mit Robbie X. Und ich muss auch sagen, dass mir Julian Maloney inzwischen sehr, sehr gut gefällt. Also der hat an sich gearbeitet, der bringt einen Portion Charisma mit, hat ja auch einen guten Run beim G1 Climax gehabt, wenn man ehrlich ist. Und ich bin mal gespannt, ob man dem bei New Japan ein bisschen mehr zutraut.
Ja, also ich finde auch, dass er eine tolle Entwicklung in diesem Jahr hatte. Also muss ich ganz ehrlich auch sagen, hat mir auch gefallen und ich habe mich gefreut, ihn hier auch so zu sehen. Für mich war das so die Überraschung in dem Match so ein bisschen, weil ich finde schon, dass, also ich habe ihn jetzt länger nicht gesehen, habe immer nur viel gelesen und muss sagen, der hat sich echt toll entwickelt. Also Tully Maloney gefällt mir gut. Von dem werden wir hoffentlich auf jeden Fall noch mehr, sicherlich erstmal bei den War Dogs sehen, aber auf jeden Fall bei New Japan sollte man ein bisschen auf den setzen.
Ja, ich bin gespannt. Also hier natürlich eine längere Zeit, wo wir auch einen die Heels am Ruder gesehen haben. Wir haben auch Joes typischen Runaway, Go-Away-Spot gehabt, wo dann Robbie X auf ihn zugeflogen kam und er dann einfach laissez-faire beiseite gelaufen ist. So als Crowd-Pleaser braucht man das natürlich auch. Ein Shibata, der hier die Chops eingesteckt hat und nicht drauf reagiert hat. Am Ende dann aber, als dann Hobbs reingekommen ist, ja, dann war es dann hier auch relativ schnell vorbei. Da haben die Ops dann Da haben die Ops auf jeden Fall dann einen kurzen Prozess gemacht. Und ja, im Endeffekt haben sie dann hat jeder einen von ihren Gegnern auseinandergenommen und Joe hat dann per Muscle Buster hier gegen Robbie X den Sack zumachen können. Ging 10 Minuten, war spaßig, mehr aber auch da nicht. Also von daher. Ja, können wir dann auch in die Main Card übergehen. Und die Main Card startete mit einem Match, bin ich ehrlich, habe ich nicht damit gerechnet, dass das ausgerechnet der Opener wird, aber. Vielleicht, weil man gerne Gesang haben wollte, lieber Shaggy, nämlich mit Adam Copeland. Und die ganze O2 Arena hat natürlich hier Metalingus live mitgesungen. Und das ist schon immer nett.
Ja, das ist schon immer nett, hast du auch gesagt. Ich war aber auch überrascht, dass das jetzt der Opener wird, weil wrestlerisch sicherlich konnte man bessere Matches an dem Abend noch erwarten. Aber natürlich, was die Stimmung angeht und auch endlich wieder Cope und Edge. Nee, Quatsch, Cope und Christian. Ja. So rum. Das ist ein bisschen schwierig. Der richtige Tag Team-Name ist noch nicht klar. So, Edge und Christian ging leichter von der Zunge. Die beiden wieder zusammenzusehen, hat mich natürlich auch gefreut, auch wenn das vielleicht auch 10 Jahre zu spät ist. Aber das ist ein anderes Thema. Trotzdem unterhalten sie noch und ich finde auch den Twist oder die Art und Weise, wie man Christian Cage auch darstellt, dass er sich gar nicht so verändert hat und immer noch der das gleiche Arschloch ist. Ist jetzt auch in seinem Theme zu sehen das ist schon cool, aber so, ich hab jetzt hier kein 5-Sterne-Match erwartet und das hatten wir auch nicht, um es wegzunehmen. Nee,
es war ja auch so ein bisschen uneinige Tag-Teams, wenn man mal ehrlich ist, ne? Wir hatten auf der einen Seite Copeland und Cage, die nicht so richtig miteinander funktioniert haben, das hat man ja auch gesehen, dass zum Beispiel auch ein Christian wollte nicht unbedingt gegen einen Killswitch antreten, aber zugleich gab es eben Unstimmigkeiten wegen der Führungsrolle quasi im Team zwischen Killswitch und Kip Sabian und ich muss ehrlich sagen, das hat mich ein bisschen gestört, weil so ein bisschen der Fokus vom Comeback von Christian und Cope weggegangen ist, hin zu diesen Streitigkeiten zwischen Killswitch und Kip Sabian, die mir, also ich freue mich, dass Killswitch wieder da ist, gerade nach dieser schlimmen Erkrankung, Verletzung, die er gehabt hat, dass der wieder wrestlen kann und auch in dem Zustand ist, in dem er jetzt ist, ist top. Der soll ja auch schon längere Zeit geklärt worden sein, hieß es ja dann im Nachgang. Freut mich alles super, aber natürlich dadurch, dass Nick Wayne sich jetzt verletzt hat, ist hier dann schon eigentlich so der Story-Hook ja weggefallen. Und dann, finde ich, fühlt sich etwas draufgeflanscht an, dass man jetzt sagt, ja, jetzt will Kip Sabian hier der Führer, der Anführer sein in dieser Gruppierung und kommandiert hier Killswitch durch die Gegend und der wehrt sich dagegen. Und dann waren auch so ein paar Spots dabei, wie dieser Doomsday-Device, der halt so ultra obvious konstruiert gewesen ist, dass ich fand das Match nicht besonders gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war leidlich unterhaltsam, aber es war nicht besonders gut.
Ich hatte auch hier das Gefühl, dass Kip Sabian hat ja am Anfang auch eine Platzwunde kassiert. Die war, glaube ich, nicht gewollt. Und vielleicht war der danach auch ein bisschen durch den Wind. So wirkte das auch so ein bisschen. Und insgesamt die Geschichte von Killswitch oder Luchasaurus, wie irgendwann ja auch wieder heißen wird und muss wahrscheinlich. Also eigentlich muss der Killswitch quasi zu dem, was er von Christian Cage alles auch abbekommen hat, da der klare Face irgendwie im Grunde auch sein. Irgendwie hat das auch von der Konstellation war schwierig. Wenn es jetzt Nick Wayne gewesen wäre, wäre es anders gewesen, sicherlich. Und das Match hätte auch einen ganz anderen Flow gehabt. Aber Killswitch wieder zurückzusehen, ist natürlich toll. Aber irgendwie konnte ich mit dem Match, sagen wir es mal so, nicht so viel anfangen.
Ja, bin ich dabei. Also ich habe mir halt gedacht, so okay, das ist für so einen AEW-Opener schon ein bisschen mau. Also ja, Reunion, Nostalgie, aber dafür war die Reunion-Story in diesem Match gar nicht so stark vertreten, sondern diese Streitigkeiten zwischen Killswitch und Sabian waren halt viel zu dominant, in meinen Augen zumindest, ne? Und am Ende haben ja dann auch Cope und Christian, ich merke auch schon, das ist gar nicht mal so einfach, CNC, haben dann ja hier auch mit dem Tag Team Manöver gewonnen im Prinzip, ne? Also Christian, der quasi Sabian hochwirft und Cope, der dann auch mit dem Spear rauszeigt. Ich habe auch ein paar Mal übrigens gedacht, dass ein Cope hier aufpassen muss mit seinen Aktionen, also auch dieses Spear raus und so. Ich weiß, er hat Spaß daran, aber ich weiß auch, dass er sich die letzten Jahre immer nach ein paar Monaten wieder verletzt hat. Und vielleicht muss er sich da auch ein bisschen zurücknehmen.
Ich bin ja ein großer Christian-Fan, also schon immer gewesen, wie du weißt, auch in der damaligen Zeit, auch natürlich mit seinem AEW-Charakter. Ich bin relativ überraschend emotionslos bei der Reunion jetzt gewesen. Also freue ich mich zwar ein bisschen mehr als auf ein Match der Hardys gegen die Dudley Boys, was wir auch sehen werden, aber trotzdem, also nicht bei AEW, aber trotzdem war ich sehr emotionslos. Und auch wie man es aufgebaut hat, die Geschichte, und wie es vor allem auch nach dem Match noch weiterging, gibt für mich gar keinen Sinn im Vergleich zu dem, was vorher war. Also du kannst ja sagen, du hast ja gesagt, die haben gewonnen am Ende. Es gab die Hand erstmal, Christian hat die Hand hingehalten und dann gab es nochmal so eine Umarmung von der Seite irgendwie.
Es gab den Power Handshake, den Predator Power Handshake.
Aber wir hatten ja schon mal die Umarmung vor 2 Wochen oder 3 Wochen sogar schon, die irgendwie aus dem Nichts kam, die man total verschenkt hat. Also man hätte das ja auch so aufbauen können, dass sie sich irgendwann, wahrscheinlich jetzt, wenn sie dann in Toronto die Tag Team Gürtel gewinnen werden, ist in Toronto, oder? Der nächste AEW Pay-Per-View.
Ich glaube ja.
Ja, wenn sie dann die Tag Team Gürtel da gewinnen, dann hätte sie Umarmung geben sollen. Aber jetzt nicht, jetzt vor ein paar Wochen schon, wenn man jetzt wieder einen Schritt zurückgeht. Also auch das finde ich ein bisschen unglücklich erzählt.
Genau, nächster Pay-Per-View von AEW ist natürlich All Out, 20. September. Tag vor meinem Geburtstag. Ich hoffe, Markus und David sind dann wieder da und machen die Review für mich, damit ich an meinem Geburtstag ein bisschen Ruhe habe, wo ja dann auch noch WWE auch noch veranstaltet. Also da ist auch wieder ein schönes Doppelwochenende. Müssen wir mal gucken, wie wir das alles jonglieren. Ja, wie gesagt, ich finde, das hat man hier nicht so wirklich geil gemacht. Ich tue mich da auch wirklich schwer mit. Da wäre mehr gegangen. Ich fand das Match maximal durchschnittlich. Da waren viele Unsauberkeiten auch mit drin. Und die Story war in meinen Augen vollkommen auf das falsche Team gerichtet. Naja, lassen wir mal außen vor. Es gab dann den Handshake und weiter ging es mit dem TNT Championship Match zwischen Kyle Fletcher und Hiromu Takahashi. Die beiden, die ja beide so ziemlich flamboyende Typen sind, wie man so schön sagt, ne? Also sehr großes Gimmick, ne? Der Protostar gegen die Ticking Time Bomb, und der eine ist verrückt, der andere ist egozentrisch und die auch körperlich kaum unterschiedlicher sein könnten, oder Shaggy? Das ist ein bisschen, als wenn wir beide gegeneinander catchen würden, so der kleine Gedrungene gegen den großen
Muskulösen, ja, alles ist ein bisschen
über die Augen, der große Muskulöse, kennen wir ja.
Ja, klar. Ja, ein bisschen schon, ja, aber das waren vielleicht auch die einzigen Parallelen. Romo ist ja auch schon länger quasi Star. Also ich mag den ja super gerne. Einer meiner Lieblings-New-Japan-Wrestler, kann ich ja so sagen. Und Kyle Fletcher, das, wie es auch Danielson hier im Kommentar gesagt hat, ein Future ja World Champion. Also der hat ja wirklich auch einen Lauf im letzten Jahr. Das finde ich auch richtig gut. Der hat auch total Spaß. Ich hatte Bock auf das Match. Das war auch ein solides, gutes Match, aber auch hier blieb es ein bisschen hinter meinen Erwartungen insgesamt zurück. Hiromu war ja auch lange mal verletzt, ist ja seit einiger Zeit wieder zurück. Und ich habe mich auf das Match gefreut. Ich habe, als damals klar wurde, okay, Hiromu Takahashi ist der Gegner von Kyle Fletcher, habe ich mich sehr gefreut und fand das Match auch gut. Aber irgendwie so an der Position der Card war es auch gut aufgehoben, aber so richtig überzeugt hat es mich im Finale nicht.
Habe ich tatsächlich eine andere Meinung zu. Ich hatte gar keine Erwartung an das Match. Ich habe gedacht, das wird so ein Filler werden. Also ich denke, das sind natürlich zwei tolle Wrestler. Ich weiß, dass die das können. Aber ich habe nicht gedacht, dass die mich so gefangen nehmen. Und das haben die tatsächlich geschafft. Ich finde, die haben eine gute Geschichte erzählt. Gerade auch, dass Kyle Fletcher hier der körperlich Überlegene ist, dass Hiromu am Anfang so die Probleme gab, dann reinzukommen überhaupt. Und dass er sich quasi langsam hocharbeitet mit den Dragon Screws zum Beispiel. Und dann eben auf die Beine geht und auch versucht, die großen Aktionen zu zeigen, und ein Kyle Fletcher, der dann immer wieder kontert, auch eben mit der Kraft, die Masse an Bodyslams, die wir hier gesehen haben, fand ich beeindruckend, auch dass da ein Brian Danielson im Kommentar nochmal so drauf eingegangen ist, wie anders denn ein Bodyslam von Kyle Fletcher im Vergleich zu kleineren Leuten ist und wie viel Wucht der damit reinlegt, finde ich, war eine ganz schöne Geschichte. Und auch, dass Hiromu irgendwann diesen mir ist alles egal, komm, hau mich, und dann hat er sich immer wieder hochgearbeitet. Und man hat auch beim Publikum gemerkt, am Anfang waren die so ein bisschen verhalten hier, aber auch Hiromu durch sein Character Work, durch dieses Verrückte, durch das Fighting Spirit Ding teilweise auch, hat man sie hier schon reingeholt. Also ich fand, das war ein sehr gutes Match, hat mir bedeutend besser gefallen als der Opener.
Ja, das bezweifle ich gar nicht. Ich glaube, mein Problem ist einfach nur, dass von Anfang an auch klar war, wer hier den Sieg davon tragen wird. Also ich glaube, das hat es ein bisschen für mich geschmälert. So.
Gut, das ja auf jeden Fall. Aber trotzdem, ich finde, das hat einen guten Flow gehabt. Die beiden haben hier sehr gut zusammengearbeitet. Ja, natürlich, das war klar, dass hier Kyle Fletcher das Ding holt. Aber insgesamt war das, wie ich finde, schon eine sehr launige Angelegenheit, die weit mehr über dieses Big Man, Small Man Ding rausging, als ich erwartet habe. Sondern es war hinterher, irgendwann war es dann Vollgas und die großen Aktionen, die wir dann hier gesehen haben, auch mit dem DDT aufs Apron, was wir zum Beispiel gesehen haben, dieses Sunset Flip Powerbomb von Hiromu nach draußen, den Destroyer, den wir gesehen haben und dann auch einer von, ich habe es nicht mitgezählt, wie viel Piledriver wir bei diesem Event gesehen haben insgesamt, aber diese Tombstone Piledriver, den wir dann auch von einem Kyle Fletcher gesehen haben und dann zum Ende hin eben der Brainbuster. Ich fand, das war ein richtig gutes Match. Also ich hatte hier sehr viel Spaß dran und ich musste auch nochmal nachgucken, gefühlt ist Hiromu Takahashi für mich schon so seit Ewigkeiten bei New Japan dabei. Ich musste nochmal nachgucken, wie alt der ist. Weißt du, wie alt der ist?
Der ist noch gar nicht so alt, also der ist knapp über 30, glaube ich, oder?
35 ist der. Ich habe irgendwie gedacht, der wäre schon so kurz vor den 40, aber nee, der ist schon, da ist noch ein bisschen was dran. Gutes Match, vorhersehbares Ende, trotzdem hat mir Spaß gemacht.
Ja, auch mit dem normalen Finisher dann auch gewonnen von Kyle Fletcher. So hat es auch sein müssen, da hat man auch guten Gegner für ausgesucht. Also ja, klar, gutes Match, ohne Zweifel, wie gesagt, aber ich bin großer Hiromu-Fan und wenn ich schon vorher weiß, der wird dann nicht siegreich hervorgehen. Aber klar, man muss auch Kyle Fletcher hier noch weitere Siege geben, den auch noch weiter aufbauen. Das macht man auch gut. Den hat man ja später in der Show auch nochmal gesehen.
Der ist ja als größter TNT-Champion der Geschichte nach 24 Tagen hier. Ja. Wie er sehr, sehr schön gesagt hat. Genau. Weiter ging es mit dem TBS-Championship-Match. Wir haben Titelverteidigerin Mercedes Moné und sie trifft ja hier auf internationale Konkurrenz. Alex Windsor natürlich auch aus UK, aber inzwischen ja auch bei AEW unter Vertrag. Dann haben wir Persephone von CMLL und Boatzilla von Stardom. Und Boatzilla, Shaggy, das ist ja gerade auch für uns deutschsprachigen Fans hier was ganz Besonderes. Die Tochter von Ulf Herrmann, die wir hier sehen. Ja. Und wir wissen, dass Toni Kahn ein riesiger Fan von ihr ist. Und der hat ja schon im Vorfeld gesagt, so, die wird er gerne unter Vertrag nehmen, mit der wird er gerne arbeiten. Und boy oh boy, die war hier die Geschichte im Match, oder?
Ja, der hat man sehr, sehr viel gegeben. Also sie war auf jeden Fall so das Gesicht des Matches. Also es hat sich ja sehr um sie herumgedreht und Mercedes hat ja, also man kann sie mögen oder nicht. Ich finde, es gibt mittlerweile keinen Grund mehr, Mercedes nicht zu mögen, weil die gibt ja echt eine ganze Menge auch. Klar, hat sie auch eine ganze Menge an Gürteln. Hier können wir gleich nochmal zum Entrance kommen.
Oh ja,
aber sie gibt auch eine ganze Menge an die anderen Wrestler weiter und das hat man hier auch ganz klar noch mal gesehen. Also hier durfte jeder mal strahlen. Alex Windsor, die ist ja auch die Partnerin von Will Ospreay, oder? Ja.
Genau.
Persephone ist ja auch eine, die ja hier mal anders dargestellt wurde, als es sonst bei CMLL ist, weil da ist sie normalerweise die große, kräftige, die anderen auseinander nimmt. Die hat sie ja noch jemanden gehabt, die ja noch mal ein bisschen stärker war. Die 21-jährige Boatzilla, 21 ist die erst. Also das, klar, man hat am Anfang, glaube ich, gemerkt, dass sie ein bisschen aufgeregt war, zu Recht, aber sie hat das sehr, sehr gut gemacht und sie hat es ja auch sehr, sehr gut durch Match irgendwie geführt oder auch führen lassen. Also ich finde, das war ein sehr, sehr guter Auftritt von ihr. Ich hoffe sehr, dass sie noch ein bisschen bei Stardom vielleicht verbleibt und da noch ein bisschen was lernt, weil ich glaube, da kann sie echt eine ganze Menge lernen. Vielleicht nicht zur WWE gehen sollte, sondern ich glaube, bei irgendwann in ein paar Jahren zur AEW, das wäre, glaube ich, ein guter Weg. Und dann können sie immer noch zur WWE gehen. Also das ist, glaube ich, schon ihr Traum. Ich habe sie ja mal mit ihr unterhalten. Also sie ist ein riesen WWE-Fan natürlich gewesen und das ist natürlich ihr großer Traum. Da wird sie auch irgendwann, glaube ich, landen.
Ja, großgewachsene Frau natürlich auch, hat hier wirklich ihre Konkurrenz um den Kopf quasi überragt und tolle Präsenz auch. Also das hat mich wirklich beeindruckt, und auch mit der Maske, mit dem Nebel, der auch kam so vom Entrance her, ultra beeindruckend und die Statur, die sie da mitbringt, das ist schon was Besonderes gewesen und dass man hier dieses Match wirklich, also sie war hier die große Bedrohung für Mercedes Moné, auch wenn natürlich ein Alex Windsor hier zum Beispiel zwischendurch mit dem Sharpshooter am Ruder gewesen ist. Und da gab es ja auch diesen einen Spot, wo ich glaube, das waren dann wirklich beide, also Mercedes Moné und Persephone im Sharpshooter gelandet ist und kurz vorm Austappen gewesen sind und Boatzilla einfach ankam und auf die Hand getreten ist. So, nee, ihr tappt nicht aus, ne, weil ich trete einfach auf eure Hände drauf. Da war viel Schönes dabei und wie du auch gesagt hast, eine Persephone hat auch ihre Momente bekommen, um zu glänzen. Zum Beispiel bei diesem Razor's Edge gegen Boatzilla, den wir gegen Ende des Matches gesehen haben. Ansonsten sehr viel Durcheinander. Ich mochte, dass man hier auch versucht hat, viel mit allen vier Frauen zu arbeiten, gleichzeitig im Ring immer wieder so Tag-Team-Manöver gehabt hat. Wir haben auch den traditionellen für solche Matches Tower of Doom natürlich gesehen, aber es war ein guter Flow drin. Am Anfang hat es ein bisschen geholpert, bin ich bei dir. Also auch da waren so ein paar Schläge dabei, die gingen so ein bisschen daneben und das hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die sich doch alle rantasten mussten. Aber ja, für mich war die Heldin im Match war wirklich auf jeden Fall Bozilla und die Art und Weise, wie Mercedes Moné auch hier die Dominanz einer Bozilla verkauft hat, will ich auch gerade nochmal rausstellen, weil die ja wirklich dann auch, als es dann die Momente gegeben hat, wo die beiden alleine gewesen sind, wo sie wirklich sagt, so, nee, ich lass mich, ich will nicht, ne? Und das ist natürlich dann auch schon fast schon ein Ritterschlag, um mal hier im United Kingdom zu bleiben, Shaggy.
Ja, absolut. Das ist ja das, was ich meinte. Der hat auf jeden Fall hier sehr viel gegeben, auch gerade für die jungen Talente und gerade auch für eine Bozilla. Also das war schon ganz toll. Bozilla übrigens, da gab es ja diesen Dive von Persephone nach draußen. Da ist sie an Seilen hängen geblieben. Und da wurde sie aber gerade noch von ich glaube, Bozilla war es auch, die sie gehalten hatte. Das hätte auch noch sehr nach hinten losgehen können, dieser Moment. Aber da hat man es auch sehr, sehr gut gerettet. Also das, obwohl sie ja erst bei 21 ist, sehr gute Übersicht auch. Und ich glaube, wir müssen in Zukunft auf jeden Fall mit der rechnen. Der wird sich irgendwann nochmal einen Titel holen. Heute nicht und heute auch keinen der neuen Gürtel, die Mercedes Moné mit den Bobbys hat raustragen dürfen. Da war zwar 9 Gürtel an der Zahl. Auch das mehr Gürtel als Wrestler bei einem WWE PLE auf der Karte stehen.
Ja, es war ein bisschen witzig. Da haben wir ja, glaube ich, auch so ziemlich alle UK-Wrestler haben sich gefreut, weil sie an diesem Wochenende so unglaublich viele Extra-Jobs irgendwie abstauben konnten. Ich habe der Kollege vorne war einer von Sunshine Machine, oder? War das? Ja. Und der ist später ja auch nochmal aufgetaucht als Security.
Als Security, ja, ja.
Da habe ich auch gedacht, okay, wenn der später als Security noch eine Rolle spielt, sollte man den vielleicht nicht beim Entrance in die erste Reihe stellen. Aber na gut. Das war ja schon ganz witzig auch mit denen, die dann hier als die Bobbys verkleidet gewesen sind und dann jeder hat ein Belt getragen. Und es sind ja inzwischen 9 Belts, ne? Also das ist schon.
Es sind 9 Gürtel, davon natürlich nicht alles aktive Gürtel, auch der ohne Hartgürtel ist auch noch mit dabei. Aber ja, das sind schon 9 Gürtel, die sie mittlerweile trägt. Ist ja jetzt noch was dazugekommen. Deswegen hat es ja gepasst mit den 8 Bobbys und ihrem Gürtel, den sie dann um die Hüften getragen hat und auch wieder rausgetragen hat.
Und ich mochte dann eben auch das Finish, dass man hier gesagt hat, nee, Moné verteidigt dieses Ding hier eben dann nicht durch ihren Finisher, durch eine klare Situation, sondern es war ja im Endeffekt ein Einroller hier. Ne? Sie hat ja, also Persephone wollte sie ja in den Razor's Edge nehmen, ähnlich wie vorher auch schon gegen Bozilla. Und das hat sie ja dann gekontert in so eine Art Rana und hat dann ja Persephone hier eingerollt. Und ja, damit war das Match dann hier gelaufen. Mercedes Moné, ich sag mal, mit Schleue und Athletik zum Sieg, das hat schon sehr, sehr gut funktioniert. Und ich fand, es war ein gutes Match und man hat gute Geschichten erzählt hier. Deswegen war ich damit sehr zufrieden. Und an das darauf folgende Match, da hatte ich natürlich immense Erwartungen, Shaggy. Und ich mochte übrigens auch, weil wir sind jetzt beim IWGP World Heavyweight Championship Match zwischen Zack Sabre Jr. und Nigel McGuinness, begleitet von Daniel Garcia. Da hat man ja auch im Vorfeld noch ein schönes Video-Package gedreht mit Nigel McGuinness und Johnny Saint, den wir ja auch mal zum Beispiel bei der WXW noch vor vielen Jahren noch mal im Ring gesehen haben. In den World of Sports Matches.
Oder bei NXT UK war der ja auch.
Richtig.
Auch. Ja, weil er ja auch eine Rolle gespielt. Ja, das war, da haben sie Schach gespielt und dann hat er nochmal den Vergleich gebracht zwischen Schach und Wrestling. Also das war schon ganz nett. Und Johnny Saint natürlich eine Legende. Später noch am Ring mit Marty Jones, ja. Also, das sah auch irgendwann süß aus, die beiden alten Männer. So. Gut, also viel älter als der Rock'n'Roll Express sind sie auch nicht, aber ja.
Stehen aber auch nicht im Ring. Stehen nur am Ring.
Ich bin zum Glück nicht mehr im Ring. Ja, das war schon nett. Das war auch irgendwie, die wirken beide auch sehr aufgeregt. Gerade Marty Jones irgendwie so hatte auch so einen aufgeregten Blick. Und die haben ja auch ein wirklich tolles British-Style-Match danach gesehen.
Ja, das ist halt eben gerade das Ding. Und ich glaube, an dem Match, da scheiden sich auch die Geister. Also ich habe das von vorne bis hinten geliebt. Ne? Ich mochte auch da wieder Brian Danielson am Kommentar, der dann auch wirklich so diese Analogien erzählt hat. So, ja, also für eine Nigel McGuinness, da geht es eher darum, Wrestling ist wie Schach. Also man muss die Aktionen, man hat von Anfang an einen Plan, man muss darauf reagieren, aber man hat von Anfang an einen Gameplan und den zieht man dann eben auch durch. Und für Zack Sabre Jr. ist Wrestling eher so wie Jazz, ne? Man geht so mit dem Flow und reagiert auf das, was der andere macht und improvisiert teilweise auch. Das fand ich eine sehr schöne Analogie hier an der Stelle.
Ganz kurz dazu, ich sollte dich unterbrechen, aber Brad Danielson haben wir jetzt immer nur so am Rande erwähnt, der kommentiert ja jetzt seit einiger Zeit ein paar Wochen, Tagen für Taz, der ja auch nicht mitkommen konnte jetzt hier. Und ich muss sagen, der Danielson, nicht nur der vielleicht beste Wrestler, den wir vor einiger Zeit noch hatten, sondern ich würde mal sagen, der beste Kommentator, den es aktuell gibt. Ich finde es großartig, wie der das gemacht hat. Ich bin ein Riesenfan und wünsche mir nichts gegen Taz, aber Danielson ist schon ein paar Welten besser im Kommentar.
Er bringt halt so vieles mit, ne? Ja, ja. Du hast immer das Gefühl, dass da so viel von ihm auch mit drin steckt im Kommentar und von seinem Fachwissen, von seinen Erfahrungen. Und das ist wirklich sehr schön. Und ich mag den auch echt gerne am Kommentar. Und er ist halt, er ist eben einfach so unglaublich natürlich. Du hast nicht das Gefühl, dass irgendwas gestellt ist, sondern ist halt er selber. Da ist auch mal ein oder andere Holperer drin, ein oder andere Verhaspler, aber das ist in dem Falle total egal. Vielleicht liegt es auch daran, dass er im Gegensatz zu Taz nicht durch die WWE-Kommentatorenschule gegangen ist.
Ja, wahrscheinlich könnte das ein Grund sein. Also er macht das richtig gut und ich würde mich freuen, ihn häufiger auch noch am Kommentatorenpult zu sehen. Wir hatten ja noch jemand, der auch eher in der Show nochmal eine Rückkehr gefeiert hat ins Kommentatorenpult, auch Daniels immer ersetzt hatte im Main Event auf jeden Fall. Also da reden wir gleich auch nochmal drüber, aber ja, ich finde, er macht das großartig. Also gerne mehr davon.
Generell viele Kommentatoren auch hier am Ruder. Wir haben auch Don Callis in den entsprechenden Matches am Mikrofon gehabt. Auch der macht das natürlich sehr, sehr gut. Allein, ich finde, der kann ja toll reden. Und
wir hatten noch nicht so viele maskierte Kommentatoren wie heute an dem Abend.
Aber kommen wir mal zum Match zurück hier, Shaggy. Weil, also ich habe das geliebt. Ich habe diese Anfangsphase geliebt, die Konter. Da wurde der Arm bearbeitet, da wurde das Handgelenk verdreht, da wurde gerissen und gezogen, da wurde gehebelt und gebogen. Und das ist ein schöner Reim, den ich hier gerade gemacht habe. Was sich reimt, ist gut, wissen wir, Pumuckl. Ehe es dann ja auch durchaus härter zur Sache ging, ne, mit den European Uppercuts. Dann auch haben wir gesehen, dass Zack Sabre an der Nase angefangen hat zu bluten. Es gab dann auch die Lariats von einem Nigel McGuinness auf dem Tower of London. Shaggy, wie bist du hier mit dem Match warm geworden? Weil ich habe sehr verschiedene Meinungen darüber gehört.
Ich mag den Stil auch und ich bin ja auch ein großer Zack Sabre-Fan. Also ich finde, das ist schon mal ein besonderer Farbtupfer auf jeden Fall auch. Das ist was Besonderes. Was nicht jeder mag, ist total in Ordnung, aber ich finde, ein großer Fan. Ich erinnere mich, das war eine kleine WXW-Hausshow. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ganz kleiner Ort vor, ich weiß nicht, 80 Leuten. Da hatte ein Zack Sabre ein Match und es war Totenstille und irgendjemand hat sogar Boing gerufen. Danach ist die Halle, die 80 Leute sind total ausgeflippt, als Mike Schwarz reinkam. Also so unterschiedlich sind auch die Geschmäcker dann auch. Ich kann verstehen, dass nicht jedermann das mag, aber ich mag's total gerne, muss ich sagen. Und ich fand auch das Match schon sehr gut. Ich kann mir nicht dauerhaft sowas anschauen, das nicht. Aber so auf dieser Card ist es besonders hervorgestochen, fand ich. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Ich finde es auch enorm wichtig, dass du diese Art von Matches, diese Catch-as-Catch-Can, World of Sports in Anführungsstrichen, das ist hier hinterher auch einfach ein Hard-Hitting-Match geworden irgendwann, dass du sowas auf der Card hast, gerade bei so einem internationalen Event, dass du auch die verschiedenen Facetten des Wrestlings abbildest. Das gehört genauso dazu wie so eine Blutschlacht, die wir ja dann im Lights Out Steel Cage haben oder dann eben auch so eine Story-based Geschichte, wie wir es dann eben bei MJF oder Hangman haben. Ich fand, das war hier eine tolle Geschichte, auch wie dann der Arm bearbeitet worden ist, ja quasi von beiden. Ne? Also Nigel, der hier auf den Arm gegangen ist, aber auch einen Zack Sabre, der versucht hat, auf den Arm zu gehen, aber einen Nigel, der es auch oft ausgekontert hat, einen Garcia, der so ein bisschen eingegriffen hat und am Ende hat man es für dich geschafft, dass man Nigel McGuinness hier als gleichwertigen Gegner, als kompetenten Herausforderer hier dargestellt hat, Shaggy?
Ja, ich finde, das hat man gut gemacht auch. Ich meine, Nigel McGuinness ist sicherlich auch eines der Vorbilder von Zack Sabre mal gewesen, lange Zeit zumindest. Ist das ja auch jemand, der ja jetzt nicht mehr regelmäßig in den Ring steigt, der ab und an jetzt in den Ring steigt. Und gerade hier ist, glaube ich, ein Match, was sich Nigel McGuinness auch total gewünscht hat, in London gegen Zack Sabre, dann auch noch um den IWGP World Heavyweight Titel. Also das ist schon auch ein großer Moment für Nigel McGuinness gewesen. Ich dachte auch, dass er nach dem Match, da war ja Tony Schiavone im Ring mit dem Mikrofon, dass er da vielleicht nochmal seine Karriere jetzt offiziell beenden würde. Das hat für einen Moment so ausgesehen. Ich glaube, hoffentlich könnte sein. Oder Daniel Garcia turnt jetzt dann doch gegen Nigel, aber am Ende war es Tony Schiavone, der dann nur die Attendance mitgeteilt hat. Aber so, habe ich schon drüber nachgedacht. Also hier, das wäre ein würdiger Abschluss für die tolle Karriere eines Nigel McGuinness auch gewesen.
Man hat es ja auch gesehen, wie ihn das emotional gepackt hat, schon auch beim Entrance, ne, wo er dann auch das Publikum nochmal so aufgefordert hat, so jetzt chantet nochmal, gebt mir nochmal hier eure Gesänge. Du hast wirklich den Eindruck gehabt, dass er jede Sekunde hier mitgenommen hat. Und ey, ich liebe die beide. Nigel McGuinness war einer von den Leuten, die mich an Anfang der 2000er quasi zu Ring of Honor gebracht haben, der ja auch eine tolle Entwicklung bei Ring of Honor gehabt hat und leider dessen Karriere ja dann doch sehr plötzlich abgebrochen wurde. Und in Zack Sabre, dessen Karriere haben wir ja quasi hier in Deutschland ja aufblühen sehen, ne? Mit wo er noch aussah wie hier so ein britischer Boobie mit den langen Haaren und so und einen ganz anderen Stil gefahren hat und ganz hagerer Mensch gewesen ist, so wie ähnlich wie ein Kyle Fletcher ja auch fast schon, ne?
Ja gut, Kyle Fletcher hat aber an Muskelmasse ordentlich zugelegt. Das ist noch nicht ganz so.
Das will der, glaube ich, auch gar nicht. Nee, ich glaube,
das
will
auch gar nicht zu ihm.
Passt auch nicht zum Stil. Und das ist ja auch das, was ich hier so dran geliebt habe, weil du auf der einen Seite auch diese Härte gehabt hast, die immer wieder durchkam. Also diese Lariats von einem Nigel McGuinness, wo er bei einer Lariat oder bei zwei Lariats sogar einen Zack Sabre wirklich fies auf dem Nacken gelandet ist bei der Rotation. Und zugleich das habe ich auch in der Preview gesagt, ich erwarte mir hier ein Match, was durch schnelle Einroller endet, durch eine schnelle Konterabfolge. Und genau das haben wir auch bekommen, Shaggy. Am Ende, die Anzahl an Sunset Flips, Einrollern und ich weiß nicht was, die können wir jetzt gar nicht mehr hier aufzählen. Das war genau das, was ich mir hier erwartet habe. Und dann eben auch dieser Pinfall, den wir dann hier gehabt haben, mit dieser Pin-Kombination. Es sind Nigel McGuinness und Zack Sabre und genau das will ich von denen sehen. Das ist Scientific Wrestling.
Ja, gut gesagt, Scientific Wrestling auch sehr, sehr schön. Das ist ja auch eine Wissenschaft irgendwie auch für sich. Und ich finde, das war auf jeden Fall ein tolles Match. Ich fand es auch schön, am Ende dieses Einroller hin und her und am Ende dann doch einer dieser Einroller führte dann zum Sieg. Es war ein schönes Ende auch. Und am Ende standen beide einfach wirklich da und waren stolz auf dieses Match und stolz gegeneinander gekämpft zu haben hier in London vor diesem Publikum. Das Publikum fand das Match ja auch toll. Also ich meine, es hat ja auch für alles funktioniert.
Ja, das Publikum war auch bisweilen sehr respektvoll, muss man dazu sagen. Also die haben das verstanden, was die beiden hier erzählen wollten und auch diese Move-for-Move-Abfolgen, die wir hier gesehen haben, Konter, Aktion, Gegenaktion und so, da wurde dann nicht so viel gechantet, sondern da wurde dann eben auch einfach mal applaudiert, weil man gesagt hat, hey, das ist geil, was die hier machen, das ist eine besondere Art des Wrestlings, die man heutzutage nicht mehr so oft sieht. Und deswegen bin ich da ein ganz, ganz großer Fan von. Ja, und vielleicht ein Wort noch zu einem Daniel Garcia, Shaggy. Der war mal heißer, oder? Jetzt ist er hier so der Adjutant. Und wir haben irgendwie gedacht, der spielt hier eine Rolle. Ich habe auch mit dem Turn gerechnet. Er hat zwar das ein oder andere Mal eingegriffen. Aber so von den Zeiten, wo wir gesagt haben, ach, guck mal hier, die Fehde mit MJF und schau mal, der kann ein künftiger großer Star werden und so, da ist der ja meilenweit weg, oder?
Ja, also da ist tatsächlich nicht mehr so viel hängen geblieben von dem Glanz, den er mal irgendwie so auch eine Zeit hatte. Also im Ring ist das immer noch ein guter, auch der hat ja auch einen besonderen Stil, aber so, der wurde ja jetzt auch nicht mehr so groß eingesetzt, nicht so in großen Geschichten und kommt bestimmt auch irgendwie wieder. Man hat ihn hier als Adjutant mitgeschickt, um ihm, glaube ich, auch mal was zu geben. Aber so, da muss wieder irgendwie eine Geschichte folgen, da müssen wieder tolle Storys und tolle Matches folgen und dann ist Daniel Garcia wieder, glaube ich, on top. Aber im Moment ist er eher ja einer von vielen gefühlt.
Ja, also schon ein bisschen bitter, aber auch da, ne, Roster ist ziemlich voll in allen Bereichen und irgendwie ist er da so unter die Räder geraten. Das ist ein bisschen traurig tatsächlich. Machen wir weiter, weil Thekla und Queen Aminata, die haben sich jetzt die letzte Stunde hier einmal quer durch London und zurückgeprügelt. Und ja, dann sehen wir auch, dass der Brawl hier quasi weitergeht, auch mit Sky Blue und Julia Hart, die dann auch mit dabei sind. Und dann bekommt aber Queen Aminata Verstärkung und Jamie Hayter ist zurück, verscheucht hier das diabolische Dreieck, das diabolische Triangle und die beiden feiern hier. Shaggy, Jamie Hayter ist zurück, freut mich sehr. Offensichtlich auch wieder Babyface hier unterwegs.
Welcome back. War sie ja zuletzt dann auch. Aber ja, als ich gesehen habe, dass hier sich Thekla und Queen Aminata noch prügeln, da haben sie wahrscheinlich stundenlang geprügelt und die Kommentatoren haben gesagt, jetzt schalten wir mal wieder auf die beiden, warum auch nicht. Und zufälligerweise ging es dann in die Halle, kann man so machen. Aber mir war klar, okay, Jamie Hayter kommt zurück. Wie sich jedes Jahr in London macht, da feiert sie immer ihr Comeback. Ich hoffe, diesmal bleibt sie länger da und bleibt uns erhalten. Ich mag sie sehr. Und die hatte ja eine kleine Geschichte, ist ja attackiert worden von Thekla, kurz nach deren Debüt.
Ja.
Und dann muss sie wegen der Verletzung pausieren. Die Geschichte wird jetzt wahrscheinlich weitergeführt und da freue ich mich drauf. Und Jamie Hayter ist auf jeden Fall eine Bereicherung. Ich hoffe sehr, dass sie jetzt von Verletzung verschont bleibt erstmal.
Ja. Ich habe irgendwie so einen leichten Spleen für das Theme von Jamie Hayter. Ich weiß auch nicht. Irgendwie hat das was.
Ich mag auch das Outfit. Das mögen ja einige auch nicht. Aber ich mag ihren Look auch total gerne. Bin ja auch ein großer Scooby-Doo-Fan. Also muss ich sagen, so, da muss ich schon immer noch dran denken.
Ja, Mischung aus Scooby-Doo und Austin Powers vielleicht auch. Naja, machen wir weiter hier. Wir haben das Three-Way-Match um die AEW Tag Team Champions zwischen dem Hurt Syndicate, den amtierenden Champions, also Bobby Lashley, Shelton Benjamin, Brody King und Bandido, also Brodido und FTR, Dax Harwood, Cash Wheeler. So. Hier ging es am Anfang erstmal munter zur Sache, aber was mich hier wirklich wieder irritiert hat, obwohl wir ein Three-Way-Match haben, dass wir über lange Zeit reguläre Tag-Rules gehabt haben. Das hat mich wahnsinnig gemacht, Shaggy. Wie ging's dir da?
AEW macht das halt so, wie er möchte. Ich möchte gerne, also ging mir ähnlich. Man hätte ja machen können, was man will. Generell bei Freeways ist es ja immer so, dass man da keine Disqualifikation, alles ist erlaubt. Aber ich würde gerne noch mal was kurz über das Vorfeld zu dem Match reden. Man hat ja spekuliert, man hat ja zwei Teams mit ins Match gebracht, wahrscheinlich damit das Hurt Business nicht gepinnt wird und man trotzdem die Titel verliert. Denn es gab ja Gerüchte, das Hurt Business ist nicht so einfach, oder Hurt Syndicate, Entschuldigung, ist nicht so einfach, wollen sich vielleicht auch nicht hinlegen, sind nicht mit allem zufrieden. Und das wurde immer abgetan, aber ich glaube, man hat hier bewiesen, dass es wahrscheinlich doch so war, oder? Also ich weiß auch nicht, wie es dann weitergeht, auch was diese Titelregentschaft, da sah ja von Hurt Syndicate, das sah ja gar kein Team gut aus, außer die beiden, außer Lashley und Benjamin. Also es hat ja keinem Team, das gegen die beiden angetreten ist, gut getan.
Nee.
Und jetzt so, also das war wirklich eine, Entschuldigung, aber schlimme Regentschaft unterm Strich. Also das hat der Tag Team Division auch nicht gut getan, auch wenn Lashley und Benjamin auch super als Tag Team auch funktionieren und gut aussehen, aber irgendwie scheinen die doch schwieriger gewesen sein hinter den Kulissen. Nur eine Mutmaßung, keine Ahnung, ob das jetzt wirklich so ist, weil es sah am Ende nach dem ja dann auch so aus, mit dem Ende, ja, was dann kam.
Also es gab ja hier es gab eine längere Isolationsphase, wurde dann Bandido ein bisschen auseinandergenommen, ne, ehe es dann irgendwann auch durcheinander ging. Wir haben die großen Suplessen natürlich gesehen von Shelton Benjamin vor allem, aber auch von Bobby Lashley. Wir haben das Aufeinandertreffen von Lashley und Brody King gesehen, was ja wirklich nochmal für ordentlich, ja, für einen großen Pop gesorgt hat, als die beiden sich hier gegenüberstanden. Es gab im späteren Verlauf auch die Shatter Machine von FTR gegen Lashley und dann ging es ja auch irgendwann raus mit unter anderem ja auch einem sehr halsbrecherischen Top-Rope-Fallaway-Slam von Bandido gegen Dax Harwood auf alle anderen, die draußen standen. Also der hat nicht so wirklich die Entfernung bekommen, um da rumzukommen. Das war schon sehr ambitioniert, sagen wir es mal so. Und dann kam das, es gab dann noch ein Spear, Running Knees und so weiter und so fort. Und auf einmal griffen dann maskierte Menschen in New Japan Jogginganzügen, Tracksuits hier ein an der Stelle. Und man hat sich gefragt, so was ist das? Und irgendwie wurde es dann auch sehr wüst. Also auch so von der Kameraführung wusste man gar nicht mehr genau so, wo gucke ich hin, was passiert hier gerade? Die Zuschauer waren auch komplett abgelenkt.
In der Regie natürlich in dem Fall auch, weil man hat nicht alles ganz genau gezeigt, wie man es hätte zeigen sollen möglicherweise, weil es auch parallel passiert ist. Also ja, das hat, finde ich, generell das Ende, was jetzt auch noch kommt, das hat überhaupt nicht funktioniert, finde ich. Diese drei maskierten Menschen entpuppten sich ja dann als Ricochet und die Gates of Agony.
Ja.
Wobei man auch nicht alle Demaskierungen gesehen hat, weil dann die Kamera wieder im Ring war, weil da wieder was passiert war.
Die Zuschauer haben gar nicht gesehen. Die haben gar nicht reagiert auf die Demaskierung. Die stehen da und man erwartet dann so, jetzt kommt das große Oh oder so. Und die ziehen das halt ab und die Zuschauer so, wir gucken gerade irgendwo anders hin. Weil
ja, weil gerade im Ring ja auch wieder was passiert ist. Da gab es eben parallel diesen auch bescheuerten Stuhlschlag gegen den Kopf, der ja wirklich gegen Brody King, der ja wirklich wieder gegen den Kopf ging, der auch nicht geschützt war. Also auch der das unnötig. Das war ja parallel auch noch. Und dann diese Schlussphase, die auch überhaupt nicht funktioniert hat. Da gab es ja auch Missverständnisse. Ich weiß nicht genau, was da noch passiert ist. Also dieser Moment, als dann sie demaskiert haben, es ging extrem unter.
Ja. Am Ende ganz, ganz großes Durcheinander, ne? Also, wie gesagt, dieser Stuhlschlag, den wir dann gehabt haben. Dann gab's diese Demaskierung. Und dann gab's ja von Dex den Superplex gegen Brody King. Dann Bandido, der mit diesem verunglückten Frog Splash angeflogen gekommen ist. Dann so eine Art Monkey Flip Ding.
Das ist ja der Finisher von den beiden. Das ist tatsächlich, also vorher diese Power and Chloe Kombination kennen wir ja noch von allen Zeiten. Und dann dieser Finisher, wo Brody auf dem Boden liegt und dann ja, diesen Dirk wirklich den so rüber so flippt, wenn du das in die Luft dreht, da lag er ja auf Dax Harwood und wollte den pinnen, aber irgendwie ist das Cover nicht durchgegangen, weil Bandido nicht richtig lag.
Ja.
Cash Sheila von außen springt rein, springt aber, landet auch irgendwie wie, als wäre irgendwie, wäre ein Sack Mehl auf dem Boden daneben, nichts passiert, dann Poli steckt nochmal zu und dann pinnt Bandido trotzdem noch hier Harwood. Also das fand ich ein seltsames Ende.
Ja. Ganz, ganz komisch. Also ich fand das Match an sich jetzt nicht katastrophal schlecht, aber es ist wirklich, wenn man das, also man kann das sehr gut zerreden, weil halt einfach viele Dinge hier in sich keinen Sinn gemacht haben. Da ist viel passiert, aber zu viel in meinen Augen. Das war ein bisschen überladen und dann eben auch teilweise unsauber und dann dazu noch dieser Stuhlschlag am Kopf, den hätte man sich auch komplett sparen können. Also wozu? Warum macht man das? Also so rein gesundheitstechnisch. Wir wissen alle, was so unprotected chair shots an den Kopf bewirken können. Das muss doch in so einem Match nicht sein. Du kannst 1000 andere Aktionen, Gegenstände einsetzen, um deinen Gegner zu schwächen, um den aus dem Match zu nehmen, ohne dass du im gleichen Stuhl am Kopf donnern musst.
Absolut. Ganz deiner Meinung. Aber hat man so gemacht und insgesamt, ich weiß nicht. Nee, kein gutes Ende. Das Match selber, ja, das war voll in Ordnung. Aber so das Ende hat es ein bisschen kaputt gemacht.
Ja. Naja, und Shaggy, jetzt müssen wir aber sagen, wir haben neue Tag Team Champions. Bro Dido, vielleicht auch für viele überraschend, die hier als neu zusammengewürfeltes Tag Team ja gut funktionieren. Und die haben sich jetzt hier die Belts geholt. Was sagst du dazu?
Ja, das hat mich tatsächlich überrascht. Also ich war ganz fest von einem Sieg von FDA ausgegangen, damit die dann gegen Cope und Christian ihre Gürtel wieder verlieren können. Aber man ist jetzt einen anderen Weg gegangen. Deswegen bin ich ganz gespannt, wie man dann doch die Gürtel in Kanada zu den ehemaligen Edge und Christian wandern lässt, weil da bin ich felsenfest davon überzeugt, dass das passieren wird. Also mal schauen. Finde ich cool, weil ich finde auch die Kombination, die am Anfang sehr seltsam wirkte, Bandito und Cody King zu Pro-Dito, eigentlich ganz nett. Ist ein bisschen besser als Y-Bexel damals.
Ja. Auch besser als Jerry Show.
Ja, auf jeden Fall auch.
Ja, aber ich find's ganz cool. Also wie gesagt, die Leute reagieren da drauf. Irgendwie funktionieren die beiden zusammen. Es wird jetzt kein Tag-Team sein, was über Jahre, Jahrzehnte besteht, aber jetzt für den Run, warum denn nicht? Und mal schauen, wie jetzt da der Weg ist, weil wir erwarten ja eigentlich alle für All Out FTR gegen, ich hätte fast gesagt Edge Christian, FTR gegen Cage und Copeland. Und mal sehen, wie man da noch den Bogen kriegt oder ob man einfach sagt, es braucht kein Titelgold in dem Match.
Cody King wird ja irgendwann auch wieder Zuwachs bekommen, wenn Buddy Murphy oder Buddy Matthews wieder zurückkommen wird. Also der ist ja aktuell auch noch verletzt. Die beiden sind ja eigentlich auch ein Team oder zumindest eine Kombination. Mal gucken. Aber war also schon überraschend und ich finde, die beiden sind ja auch richtig over beim Publikum, Prodido. Also warum man nicht denen den Gürtel geben? Und das ist das Spannende jetzt, wie es da weitergeht. Ich weiß auch nicht, wie es beim Hurt Syndicate weitergeht. Werden wir die noch weiterhin sehen? Oder sind die wieder auf dem Weg zurück, wo sie mal hergekommen sind? Auch das möglich.
Ja, vor allem aber auch jetzt bietet sich ja eigentlich die Fehde mit Ricochet und den Gates of Agony an, aber das ist ja auch so, also das sind ja zwei Heel-Gruppierungen eigentlich dann, oder wird dann das Hurt Syndicate, wird das dann zum Babyface, weil
das Publikum hat ja auch die ganze Zeit We Hurt People gerufen und keine Ahnung. Also ich weiß auch nicht, ob wir tatsächlich das Hurt Syndicate noch so lange, wo war MVP? Ob wir das Hurt Syndicate noch so lange bei AEW sehen werden. Ich glaube eher, das könnte es schon fast gewesen sein mit dem One Dot. Warte mal ab.
Bin gespannt, aber auf jeden Fall hier ein relativ ereignisloser Run, muss man auf jeden Fall hier attestieren, der die Tag-Team-Division nicht gerade angehoben hat. Und wir dürfen nicht vergessen, das Tag-Team-Wrestling war ja über lange Zeit wirklich auch ein Aushängeschild von AEW. Gerade ist es so ganz nett, aber halt eben mehr auch leider nicht. Mal gucken, wie da die weitere Entwicklung ist. Wir kommen hier auf jeden Fall zum Match um die AEW Unified Championship zwischen Kazuchika Okada und Swerve Strickland. Natürlich hier keine Eingriffe erlaubt, deswegen Prince Nana zumindest zunächst noch nicht zugegen und Don Callis war am Kommentar und hat dann hier ja die Geschichte erzählt. Es gab ja im Vorfeld schon die Meldungen darüber, dass Swerve eine Knieverletzung hat und ich denke, das hat ja dann hier auch das Match massiv geprägt.
Ja, also es war, hat ja auch teilweise Teil der Geschichte auch und ich glaube, die reale Verletzung, die es ja wirklich ist, hat auch hier verhindert, dass es ein besseres Match wurde. Erstmal kurz zur Stipulation. Eingriffe sind nicht erlaubt. Heißt es, dass in anderen Matches Eingriffe erlaubt sind? Also auch das wieder seltsam. Aber Adjutanten dürfen nicht am Ring stehen oder
ja,
so.
Genau.
Ist es ja auch so. Aber ich meine, der Prinz Nana kam ja später nochmal mit einem großen Rohr. Aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Ansonsten, das Match, also lebt er natürlich auch hier von den beiden Charakteren. Beides natürlich fantastische Wrestler, aber das Match war eher auf Okada-Niveau, AEW-Okada-Niveau, nicht New Japan-Okada-Niveau. Da gab es ja auch einige Ausreißer, aber das Match war schon gut, aber nicht sehr gut.
Nee, ich hatte ein bisschen was gefehlt. Ne? Es hat so ein bisschen dieser Funke gefehlt, der das dann wirklich auf die nächste Ebene gebracht hat. Ne? Also wir haben früh gesehen, erstmal ein Swerve dominant, dann aber schon bei so einem ersten Flip, da hat Okada ihn rausgeschmissen, den wollte er stehen, mit so einer wirklich eleganten Rolle quasi über das Apron. Und da hat man schon gemerkt, so, oh, da ist er fies auf dem Knie gelandet. Ne? Und das hat dann auch so das Match bestimmt. Also nicht so krass, dass er hier nichts mehr zeigen konnte, weil er trotzdem noch seine House-Call-Kicks und ich weiß nicht, was alles präsentieren konnte. Aber man hat schon gesehen, da er ist nicht bei 100% und dadurch kann man das natürlich hier auch ein bisschen abdämpfen sozusagen.
Ja.
Und wie hat dir Okada hier gefallen? Du hast gerade gesagt, es ist eher Okada auf AEW-Niveau. Wir haben das Match gegen Kenny Omega gesehen. Da war er wieder der New Japan Okada, der Five-Star Okada. Er ist ja hier schon auch härter zur Sache gegangen, oder?
Also ja, also das war schon, also der macht auf jeden Fall mehr als ein Shinsuke bei der WWE gemacht hat nach dem Wechsel. Aber ja, also der ist natürlich ein toller Wrestler. Er ist vielleicht auch immer noch der Beste. Aber er zeigt nicht immer alles. Muss er ja auch nicht. Also warum soll er auch bei jedem Match einfach seine Gesundheit aufs Spiel setzen? Das macht man ja trotzdem auch. Man setzt ja seine Gesundheit aufs Spiel. Und das war ja auch ein gutes Match. Aber das sollte eher von der Geschichte dieses Knies, also die Verletzungsgeschichte war hier entscheidend, weil die ja auch im Nachhinein dann auch dafür sorgen wird, dass auch hier leider ein Swerve erstmal in einige Zeit nicht mehr dabei sein wird. Da wissen wir wissen ja, das ist eine reale Verletzung, die er hat. Der muss eine Zeit aussetzen. Und das war halt auch die Geschichte dieses Matches. Und das hat natürlich auch krassere Moves dann nochmal verhindert.
Ja, ganz genau. Und Swerve hat auch natürlich immer wieder zurückgekämpft. Ne? Das haben wir dann natürlich auch gesehen. Aber Okada war dann teilweise ein bisschen aggressiver, vielleicht auch mal ein bisschen rücksichtsloser. Wir haben zum Beispiel diesen Tombstone Piledriver draußen gesehen, auch diesen Elbow, den er jetzt ja auch als Trademark ein bisschen anders setzt, als er es zuvor getan hat, hat er sehr so, ich sag mal, wuchtig stumpf einfach mal oben drauf. Ein Swerve, der probiert hier zurückzukommen. Im weiteren Verlauf gab es ja dann auch zum Beispiel diesen Kneebreaker auf den Top Turnbuckle, den wir hier gesehen haben. Ein Swerve, der irgendwie wieder zurückkommt und versucht hier mit dem House Call noch den Sieg davon zu tragen, aber am Ende ist es dann doch der Rainmaker Lariat, der dann hier zum Sieg führt. Ich finde, das war ein solides Match, aber ich bin auch ehrlich, eigentlich bei den beiden Namen habe ich mir ein bisschen mehr erwartet. Das war eine Viertelstunde oder ja, 15, 16 Minuten gutes Wrestling, was wir gehabt haben, eine soliden Geschichte. Aber es ist für mich nur auf einem guten Niveau geblieben. Was man dann eben nochmal sagen muss, ist genau das, was du gerade eben schon erwähnt hast. Okada attackiert Swerve auch nach dem Sieg. Er klemmt hier das Knie von Swerve in der zwischen Treppe und Ringecke ein, bearbeitet dann dieses Bein nochmal mit dem Stuhl, ehe dann eben Prinz Nana rauskommt mit dem Steel Pipe, mit einem Bleirohr, Stahlrohr, was auch immer. Und dann gibt's den nächsten Twist hier, lieber Shaggy, als ob dieser Post-Match-Attack nicht noch schon genug wäre, gibt's auch noch ein Comeback, weil da steht plötzlich jemand im Ring mit Anzug und Krawatte und Wardlow ist zurück.
Hat er denn wirklich eine Krawatte? Das weiß ich gar nicht. Schwarzes Hemd auf jeden Fall.
Ja, okay.
Krawatte bin ich mir nicht sicher, ob er eine Krawatte hat. Ja, Wardlow.
Ich meine, aber ist egal.
Ja, kann doch sein. Also der Wardlow war ja lange verletzt. Dann hat er ja jetzt auch einige, ich glaube, die haben sogar ein paar Staffeln Back-to-Back gedreht von American Gladiators, wo er Teil der Gladiatoren ist, von The Miz übrigens moderiert, diese Show. Freue ich mich auch ein bisschen drauf, muss ich sagen. Der ist jetzt endlich wieder zurück. War ja eigentlich vorher in der Don Callis Family. Also man hat ja danach auch, ich weiß es gar nicht, kann auch sein bei der
glaube
Don
Callis Family. Glaube nicht, aber ich weiß Überblick es auch nicht mehr genau.
Auch da in einem Stable mehr Leute als beim WWE PLE auf der K. aber ja, also ich fand es schon spannend, dass er dann hier aufgetaucht ist und der jetzt dann nochmal Prinz Nana auch dann wirklich auseinandergenommen hat. Also Wardlow ist zurück, da freue ich mich. Und der ist jetzt offiziell auch Teil der Don Callis Family.
Ja, ganz genau. Und mal gucken, was man da mit ihm anstellt. Ich habe letztens noch an Wardlow gedacht und dachte mir so, ach guck mal, den haben wir so oft als einen der potenziellen homegrown Superstars von AEW irgendwie genannt. Aber irgendwie ist aus dem nichts so richtig geworden, muss man hier an der Stelle sagen. Und jetzt mal gucken, ob es jetzt dieser Weg wird. Da muss man ja sagen, Shaggy, er ist ja dann nochmal bei seinen neuen Teamkollegen vorstellig geworden, nachdem er die Drecksarbeit hier erledigt hat. Und alle haben ihm die Hand geschüttelt. Dann kam auch noch ein Konosuke Takeshi da raus. Mit, also G1-Climax-Sieger, muss man ja an der Stelle sagen, der ja auch seinen Title-Shot jetzt schon ein bisschen früher einlöst, nicht erst bei Wrestle Kingdom. Ja, Shaggy, und der hat ihm aber nicht die Hand geschüttelt, sondern hat ihm eher so ein süffisantes Lächeln, Kopfnicken oder so zugeworfen. Was bedeutet das für dich?
Ja, erstmal noch nichts, aber das kann sein, dass man innerhalb der Don Callis mir noch eine Geschichte weiter erzählt. Da bleibt zumindest irgendwie eine Frage, akzeptiert er ihn in der Familie oder nicht? Also Takeshita jetzt, den Wardlow, warten wir es mal ab. Also die Family war ja fast komplett da. Also die Verletzten, Mark Davis, Brian Cage, die wahrscheinlich noch Teil des Stables sind, waren natürlich nicht dabei.
Stimmt ja auch noch, ja.
Noch jemand hat gefehlt, oder? Habe ich ihn vielleicht übersehen? Trent, von dem weiß ich gar nicht. Der ist ja eigentlich auch noch dabei.
Mm, das stimmt.
Trent Barretta, genau, der war auch nicht da. Aber ansonsten, selbst wenn die in der Reihe nicht da sind, was für ein großes Stable ist es denn auf jeden Fall? Also ja, mal gucken. Also ich finde ja Don Callis Fan und finde auch die Idee gar nicht so schlecht, aber jetzt ist schon ein Riesenstable. Also sind wir hier in NWO-Bereichen dann schon, zu späteren Zeiten.
Genannt, ja.
Ja, also gut. Ich glaube hier, gut, man hat Rocky Romero, aber der hat eine andere wichtige Bedeutung da. Ansonsten sind das ja auch schon Hechizero, der ist ja auch Number One Contender bei Ring of Honor. Also da hat man ja schon, das sind alles namhafte Leute. Josh Alexander, mal gucken.
Ja, es ist ein bisschen viel langsamer. Ich habe auch die NWO-Analogie für mich gezogen, als ich das gesehen habe. Mal sehen, wie das dann da weitergeht. Wardlow hat ja auch noch Securities auseinandergenommen, nicht nur den armen Prinz Nana, sondern auch Securities hier.
Aber das hat er immer gemacht. Also das
ja, ja, eben. Das gehört dazu.
Das ist ein Gimmick.
Ja. Mal schön. Es ist schön, dass er wieder da ist, aber jetzt mal abwarten. Das war jetzt auch für mich kein, also Wardlow macht jetzt im Produkt auch keinen großen Unterschied. Zumindest noch nicht, muss man an der Stelle sagen.
Ja.
Ja, weiter ging es dann mit dem Match um die AEW Women's World Championship. Timeless Toni Storm trifft hier auf Athena. Und David hat mich in der Preview gefragt, also der ist hier fest von dem Titelwechsel ausgegangen. Der meinte, wenn Athena hier nicht Toni Storm besiegen kann, wer denn dann? Und das war ja auch so ein bisschen die Geschichte, dass Toni Storm angeschlagen durch die vorherigen Attacken in das Match gegangen ist, auch stark die Nackenverletzung hier verkauft hat und eine Athena sehr, sehr dominant eigentlich gewesen ist und eine Toni Storm sehr oft eher reagiert hat als agiert hat. Hast du hier mit dem Titelwechsel gerechnet und wie findest du, hat man hier eine Athena gut dargestellt oder eher nicht?
Ich habe nicht mit dem Titelwechsel gerechnet zu dem Zeitpunkt, aber ich glaube, weil es auch in London jetzt irgendwie war, ich weiß es nicht genau. Also Athena wäre natürlich eine tolle, aber die ist ja jetzt erst seit kurzem, wird sie ja gut dargestellt bei AEW, vorher ja wirklich lange geparkt bei Ring of Honor, als längste auch Championess aller Zeiten. Hat sie die 1000 schon erreicht? Ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall schon einige Jahre.
Forever.
Ja, forever sagt sie, aber es sind tatsächlich 1000, fast 1000 Tage, müsste es sein. Um die 3 Jahre schon fast, also die sie jetzt in Gürtel hält. Also das ist schon auf jeden Fall eine tolle Wrestlerin. Vielleicht auch eine der 3 besten Wrestlerinnen, die man unter Vertrag hat. Das definitiv. Und es hätte sein können, aber ich habe irgendwie jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht mitgerechnet. Aber wer es sein wird, die Storm irgendwann den Titel abnimmt, die hat ihn ja jetzt auch noch gar nicht mehr so lange. Also so lange hat sie den ja noch nicht. Da gab es ja auch eine Pause zwischendrin. Also ich habe nicht mit dem Titel jetzt gerechnet, aber ich habe mit einem tollen Match gerechnet und das hatten wir auch. Also wir hatten vielleicht unterm Strich das beste Match des Abends, meiner Meinung nach. Das danach war vielleicht wrestlerisch noch besser, aber das Ende hat mir nicht so gefallen. Aber das war schon ein sehr, sehr tolles Match. Und da hatten wir einige tolle Aktionen. Die beiden funktionieren auch gut miteinander. Heißt ja jetzt nicht, dass wenn jetzt nicht der Titelwechsel kam, dass der nicht vielleicht irgendwann doch über Athena kommen könnte. Aber das Match war super.
Was ich sehr mochte, war auch hier Athena, wenn sie dann am Ruder gewesen ist, wie sie auch ihren Charakter dargestellt hat. Ne? Also wo die da auch viel Trash-Talking betrieben hat, viel Arroganz, viel Überheblichkeit aufgrund dieses langen Title Runs, ne, die war sich hier ihrer Sache sicher und war sich auch entsprechend sicher, dass sie das Ding hier gewinnen würde. Und ja, du hast es angesprochen, also auch diese Geschichte mit der Nackenverletzung, es ist ja schon früh aufgekommen, wo ja auch wirklich Toni Storm hier in diese LED-Boards da gedropkickt worden ist und immer wieder ist ja diese Angriffe auf den Nacken gegeben hat und auch Brian Danielson im Kommentar ja gesagt hat, hier beim Spinebuster, ne, ist wahrscheinlich auch noch die Nackenverletzung durch den Piledriver bei Dynamite, das kann ein Problem sein. Und eine Athena, die dann auch immer wieder auf den Nacken gegangen ist, zum Beispiel mit diesem Belly-to-Back-Suplex, den wir dann gesehen haben, und Toni Storm, die zurückkommen mit DDT und auch mit dem Tiger-Driver, die Schlagkombination, die wir dann gehabt haben. Aber auch eine Athena, die gerade so im zweiten Drittel des Matches schon klar die Oberhand gewonnen hat, oder? Es gab dann ja irgendwann diesen viele Konter, es gab aber irgendwann einen Kick, es gab einen Rana auf jeden Fall, dann auch eine Powerbomb und da hat man das Gefühl gehabt, so, jetzt ist vielleicht für Athena doch noch irgendwann die Chance da. Ich finde, sie war am Ende, war sie sehr, sehr dominant und umso überraschender, wir hatten ja auch noch eine Billy Starks übrigens am Apron gehabt, die auch noch eine Rolle spielen sollte, aber trotzdem umso überraschender war es ja dann für mich auch, dass dann am Ende eigentlich eine Toni Storm hier relativ schnell verloren hat. Wir haben dann noch das O-Face aufs Top Rope zum Beispiel gesehen von... Gewonnen. Bitte?
Gewonnen, Toni Storm gewonnen.
Toni Storm gewonnen hat, genau. Und wie hast du hier das Finish gesehen?
Ich fand das Finish gut. Also klar gab es schnelle Aufgabe. Es gab ja den O-Face, der erstmal aufs Topo, wie du es gerade gesagt hast, ging. Und dann sollte die Aktion im Ring nochmal stattfinden. Und da konnte Storm kontern, hat sie abgefangen und hat den Chicken Wing angesetzt, den TBS Chicken Wing. In dem Fall sogar. Und ja, Athena relativ schnell, nachdem sie dann zu Boden gegangen ist, abgeklopft. Aber die Aktion sah auch gut aus. Also ich finde, das kann man so machen. Und kleine Unachtsamkeit, kleiner Konter. Und dann hat sich Toni Storm doch gegen die, wie du es gesagt hast, Dominante in der Schlussphase Athena durchgesetzt. Finde ich ein tolles Ende. Also das heißt, man kann die Geschichte irgendwann auch wieder aufgreifen. Das meine ich damit. Aber hier, das war auf jeden Fall dann doch der Sieg und dann der klare Sieg für Toni Storm.
Was man hier nochmal sagen muss, Shaggy, dass wir nicht nur Billy Starks am Ring gesehen haben, die ja auch eingegriffen hat und auch nochmal eingreifen wollte. Wir haben auch Mina Shirakawa gesehen, die hier Toni Storm unterstützt hat, ne?
Auch das nicht gut eingefangen von der Regie. Da gab's ja vorher die Aktion, wo dann auch Billy Starks diese Ringschürze gezogen hat, sodass Toni Storm dann nicht nochmal den Storm Zero auf dem Apron zeigen konnte, weil sie da rausgerutscht ist. Und dann waren die anderen beiden im Ring und Billy Starks hat einen Stuhl geholt, was wir nicht gesehen haben. Oder zumindest wurde das nicht original richtig eingefangen von der Regie. Und dann kam Shirakawa von hinten und da gab es schon Jubel im Publikum, aber ich wusste erstmal nur nicht, warum. So, und das hat man dann erst gezeigt. Aber ja, die beiden, ja, also hatten ja auch schon eine Vorgeschichte insgesamt. Also wir wissen ja, Shirakawa und Toni Storm, aber auch Mina Shirakawa und Athena, die ja auch eine Geschichte miteinander haben. Finde ich ein schönes Ende dann auch gewesen, weil dann das führte dann in die Schlussphase. Das ist auf jeden Fall auch entscheidend.
Genau, sollte man hier nochmal erwähnt haben. Ich fand es ein bisschen plötzlich mit dem Tap-Out von Athena, weil das eigentlich nicht aufgebaut gewesen ist zu diesem Zeitpunkt. Das hat mich ein bisschen gestört. Das hat so was Gunther Jey Uso-mäßiges an der Stelle, weil es halt eben so plötzlich kam und Athena eigentlich in dieser Phase eher am Ruder gewesen ist als eine Toni Storm. Zumindest von meinem Bauchgefühl und von dem, was im Ring gezeigt worden ist. Nichtsdestotrotz, ich finde, das war ein tolles Match. Ich würde mir hier eine Fortsetzung der beiden wünschen, vielleicht in einem 2-out-of-3-Falls-Match oder irgendwie sowas, wo du noch ein bisschen mehr Geschichte mit reinbringen kannst. Also ich finde, das haben die wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ich fand auch, das war ein echt gutes Match. Und dann geht's weiter mit dem Match um die AEW World Championship. Wir haben den Titelträger Hangman Adam Page und Maxwell Jacob Friedman. Und wir wissen, hier hat ja dann MJF noch das Ruder umgedreht sozusagen im Vergleich zu unserer Preview, wo wir noch nicht wussten. Der hat ja dann gedroht, Mark Briscoe anzuzünden. ganz im Ernst, das ist so eine absurde Geschichte. Ich kann die Masse an Mordanschlägen im AEW Locker Room sind inzwischen auf dem All-Time High. Also hat sich Tony Khan mal drum kümmern, dass seine Worker nicht ständig versuchen, sich gegenseitig zu ermorden oder sich gegenseitig anzudrohen, sich zu ermorden. Auf jeden Fall, MJF musste ja hier seinen Vertrag, den er bei All-In gewonnen hat, nicht einlösen. Es war ein reguläres Title-Match. Und wenn Adam Page hier ausgezählt oder disqualifiziert wird, das sollte im späteren Verlauf noch eine wichtige Rolle spielen, dann würde er ebenfalls den Titel verlieren.
Ja, auch dumm. Entschuldigung, aber warum baut man das erst andersrum auf und dann nimmt man das wieder weg? Also es muss ja noch ein Nachspiel haben, aber fand ich nicht gut. Er hat dem Aufbau des Matches finde ich nicht so gut getan, dass man es so rum erzählt hat. Aber natürlich hatte ich auch Bock auf das Match. Und es war ja wrestlerisch vielleicht das beste Match an dem Abend auf jeden Fall. Das Ende, wie gesagt, strittig, aber da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber weiß nicht, so ein Aufbau hätte es nicht sein müssen. Das hätte man noch anders nutzen können. Und ich finde sowieso dieses nachgemachte, in Anführungsstrichen, Money in the Bank-Konzept auch nicht sonderlich klug.
Ja, das hat man jetzt ja schon aufgeweicht, ne?
Ja, also bei Athena hat er eingesetzt irgendwie, aber in dem Fall ja, hatte man es erst aufgeweicht und jetzt wieder zurückgenommen. Ich habe damit gerechnet, also ich habe nicht mit dem Titelwechsel gerechnet, aber wenn vielleicht nach dem Hangman gewonnen hätte, dass er danach nochmal das einsetzt, das wäre eine Möglichkeit gewesen, aber fand ich gut, wie man es hier so gemacht hat, aber MJF hat ja weiterhin auch den Vertrag.
Ja, aber ich wollte gerade sagen, weil, also aufgeweicht, Tony Khan hat ja dann in der Pressekonferenz gesagt, dass man jetzt zukünftig nicht einfach so eincashen kann sozusagen, sondern man muss das ja auch promoten und dadurch muss man das wenigstens 24 Stunden oder eine Woche, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie jetzt die Abfolge gewesen ist, aber man muss es quasi vorher ankündigen.
Ach, das wusste ich gar nicht, habe ich gar nicht mitbekommen.
Siehst du? Und das macht man jetzt ja komplett kaputt damit, oder? Also, was hast du denn so einen blöden Contract? Naja.
Ja, aber man muss es ja erst promoten können, macht Sinn.
Ja, es ist alles Business. Auf jeden Fall hier im Match muss man sagen, Shaggy, ein Hangman Adam Page schon der Aggressor, muss man sagen, oder? Mhm. Also der hat hier auch von Beginn an eigentlich das Tempo bestimmt und hat hier wirklich auch einen Adam Page bearbeitet. Es ging ja dann auch früh draußen, es ging über die Barrikaden, es ging dann wieder zurück rein und einen Page, der hier wirklich ja auch aggressiv gewesen ist und ja, einen MJF durchaus auch verletzen wollte, oder?
Ja gut, passt zu seinem Charakter, passt zur Geschichte auch, passt auch zur Geschichte der beiden, passt zu dem Match. Also das waren schon, finde ich, logisch auch erklärt und die beiden hassen sich ja auch wirklich, gerade was auch MJF jetzt schon getan hat. Also, und wir wissen, Adam Page ja sowieso leicht auch wütend zu machen ist, leicht aggressiv wird, konnte sich am Ende ja zum Glück nochmal zusammenreißen bei der Aktion mit dem Ring. Aber fand ich, also das passt zu dem Charakter Hangman und der hat einfach dann seine Emotionen nicht immer im Griff und geht dann eine Stufe härter auch zu Werke. Also ich fände es gut.
Ja, man hat ja auch im Verlauf des Matches wirklich schön damit gespielt, weil wir haben so verschiedene Phasen gehabt. Also du hast gemerkt, da hat man sich was überlegt, wie strukturieren wir dieses Match? Das war ja auch sehr lang, muss man hier an der Stelle sagen, also gut über eine halbe Stunde. Und da hat man sich ja überlegt, okay, wie macht man das jetzt? Am Anfang haben wir eigentlich ein relativ geradliniges Match gehabt, wo man, ja, wo beide eigentlich mit ihren typischen Aktionen hier versucht haben, zum Ziel zu kommen. Am Ende dann eben auch Paige mit dem Versuch der Buckshot Lariat, den MJF, der dann zum Beispiel eine Armbar übergeht, dann Cutter, Hammerlock, DDT und so weiter und so fort. Und irgendwann wurde es ja dann auch ein bisschen wilder. Da wurde hier draußen auch ein Tisch aufgebaut, der dann da rausgekramt worden ist, noch mit der Abdeckung drüber. Ich fand sehr witzig, dass MJF den hochgehoben hat und dann ging das Ding da über dem Kopf. Da gibt's ja dann den Deadeye rein und ich sag immer noch, Deadeye durch den Tisch macht für mich nach wie vor keinen Sinn, weil das Einzige, was es kaputt macht, sind deine eigenen Knie. Aber ist egal. Das stört dich das nicht auch, Shaggy?
Und die Füße. Also du hast ja auch noch hinten auch noch. Ja, ja, klar. Aber ist ja egal. Also es ist Wrestling. Da darfst du dir so Gedanken machen, wie typisch Olaf, aber das gehört ja auch dazu. Es gibt viele Aktionen, wo du dir eigentlich selber mehr wehtust als dem Gegner. Aber ich finde, es sieht trotzdem cool aus, auch wenn es keinen Sinn ergibt.
Ja, 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 ist ja schon okay. Was wir dann vor allem noch gesehen haben, das meine ich ja damit, dass es dann irgendwann härter zur Sache geht. Adam Page will eigentlich hier, der versucht die ganze Zeit seine Buckshot Lariat durchzubringen. Das ist so ein bisschen die Geschichte gewesen. Er bringt MJF eigentlich an die Grenzen dessen, was er aushalten kann, und versucht die Buckshot Lariat zu bringen, aber ein MJF weicht halt immer wieder aus und haut dann eben ab. Und ein Page ist dadurch irgendwann aufgebracht und verliert dadurch die Kontrolle über sich selber und stürmt dann ja draußen irgendwann auf einen MJF zu, der hat sich ja draußen hingesetzt und verschnauft erstmal, stürmt dann auf einen MJF zu, der weicht aus, verpasst den Drop-Toe-Hold in den Stuhl und dann Adam Page blutet danach. Nicht so schlimm wie MJF später, aber blutet dann eben auch. Countout gibt's trotzdem nicht. Im Ring ist dann MJF da, der hier das Ringpolster löst, aber wir wissen, wie es ist, wenn man das Ringpolster löst und den Knebel, die Ringseile da exposed, dann landet man am Ende selber drin. Hier war es auch so. Und boy oh boy, hat der MJF da geblutet, oder Shaggy?
Ja, ist hart. Es ist harter Stahl gegen Kopf. Da ist Stahl immer stärker. Das haben wir schon oft gelernt.
Ja, also das war schon ordentlich und die beiden standen sich dann hier gegenüber. Der eine blutet ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger und dann ging es ja auch nochmal ordentlich zur Sache. Und ein MJF hat ja, das ist ja so die letzten 5 Minuten des Matches bestanden ja eigentlich daraus, dass MJF jeden dreckigen Trick versucht hat auszupacken, um damit auch einen Adam Page in die Falle zu locken. Nämlich, dass der quasi, weil er so unkontrolliert ist, das nicht überlegt einsetzt und dabei überrascht wird. Das haben wir ja mit dem Ring zum Beispiel gesehen und auch mit anderen Gegenständen. Hm.
Ja, das ist ja das, was ich vorhin auch erwähnt habe. Damit hat man dann auch schon ganz schön gespielt auch. Und ich finde auch gut, dass man, das ist ja auch schon vielleicht eine kleine Weiterentwicklung auch des Charakters dann vom Hangman, dass er dann sich doch zusammenreißt kann, wenn es darauf ankommt und am Ende dann sich nicht von den Spielereien eines MJF ja verarschen lässt.
Was sagst du zu diesem, ich sag mal, Dusty Finish, was wir da noch gehabt haben? Mit dem Heatseeker DDT, dann auch nach dem Low Blow, was wir da gehabt haben, und dann eben Heatseeker DDT und der Pinfall. 1, 2, Fuß von Adam Page ist auf dem Seil und die 3. Und der Referee hat's aber nicht gesehen zuerst, und weil er vorher auch noch niedergeschlagen worden ist und verwirrt gewesen ist. Und
Mark Briscoe immer noch so kaputt war. Bryce Samson lag ja dann weiter im Ring, auch noch weiter. So, dann kam Mark Briscoe erst raus. MJF war erstaunt, die Security hat Briscoe zurückgehalten, er wieder rausgedrängt und irgendwann erwacht Bryce Ramsdorff dann doch und dann erzählt er, ich hab's doch irgendwie gesehen, dass das Bein auf dem Seil war. Also das war ein blödes Ende.
Out-of-Body-Experience, weißt du, der hat's trotzdem gesehen, obwohl er im Koma lag. Und ja, wie gesagt, dann ist ja das Match nie abgeläutet worden. Ich find's halt so unlogisch, dass der Referee durchzählt, aber dann nicht abläutet. Ja. Dann lass es doch abläuten und dann lass einen anderen Referee reinkommen, der sagt, nee, hier lag auf dem Seil oder so. Aber so wirkte das für mich 1, 2, 3 und dann fällt man plötzlich wieder in Ohnmacht. Hat mich nicht so überzeugt. Ja, wie gesagt, dann noch Mark Briscoe wollte, dass ich damit einmischen, wurde aber zurückgehalten von den Securities. Es gab dann nochmal einen Low Blow von MJF, während der sich quasi am Ref festgehalten hat, so mit dem Eselskick nach hinten. Wieder nur eine 2. Dann hat MJF versucht, hier den CMLL-Belt noch mit ins Spiel zu bringen. Der Referee hat aber gesagt, nee, das machst du nicht. Dafür hat sich dann MJF aber natürlich dieses Klemmbrett geschnappt und hat damit zugeschlagen, wieder nur für eine 2. Dann gab es die Sache mit dem Dynamite Diamond Ring. Das hat aber Bryce Ramsburg gesehen, hat dem Ding weggenommen und das hat dann wiederum Page dafür benutzt, um dann hier mit dem Klemmbrett zuzuschlagen, dann die Buckshot Lariat durchzubringen und dann auch zu gewinnen. Also es war schon ein bisschen viel am Ende, aber ich fand es unterhaltsam. Und das ist für mich das Wichtigste. Man hat die Geschichte hier sehr klar bis fast schon zum absoluten Overrun exerziert. Und das hat mir aber gut gefallen. Ich fand, das war ein dramatisches Match, das war ein unterhaltsames Match. Die Sache mit diesem Dusty Finish.
Das hat mir gar nicht gefallen. Also ja. Das muss ich ein kleines bisschen widersprechen. Ich fand es auch ein bisschen viel, auch ein bisschen zu viel vielleicht am Ende, aber das kann man so machen in so einem Match auch. In so einem großen Match kann man das auch so bringen, solche Momente. Aber diese Sache mit dem Referee, Bryce Ramsburg am Boden, der dann erst bis 3 durchzählt und dann sich doch nach 5 Minuten, nachdem er wieder erwacht, alles überlegt, das war nicht gut. Und ich finde, das hat dem Match ein bisschen was, meiner Meinung nach, leider gekostet. So, weil das fand ich kein schöner Moment. Im Gegenteil, der hat mich rausgebracht, total. Und deswegen war alles, was danach kam, war mir dann egal. So. Also ich dachte, da habe ich mich eher darüber, ich reg mich selten auf, aber darüber habe ich mich aufgeregt. Das hätte man nicht so machen müssen. Du hast die Variante des zweiten Referees angesprochen. Das wäre doch okay gewesen, das so zu machen. Warum nicht? Ich meine, es waren ja sowieso Offizielle dann noch da, die Mark Briscoe ja auch zurückgehalten haben. Hätte auch ein Referee mit rauskommen können. Also, das fand ich leider nicht gut und das hat dem Match für mich etwas ein bisschen gekostet. Natürlich ein tolles Match und auch ein schönes Ende auch so. Aber trotzdem, das hat mich ein bisschen zurückgeworfen.
Ja, also das Einzige, was mich hier stört, ist, dass es auch so ein bisschen zeigt, dass man bei AEW nicht so recht weiß, wie man dem Charakter MJF einen neuen Twist geben kann. Weil das ist ein Match, das hätte genauso gut vor 2 Jahren, vor 3 Jahren, vor 4 Jahren stattfinden können. Irgendwie stagniert der gerade. Das ist alles Stagnation auf einem guten bis sehr guten Niveau. Aber Shaggy, wenn wir uns die Figur Adam Page anschauen, wie die sich entwickelt hat, seitdem es AEW gibt und MJF, das sind halt Welten, oder? MJF ist eigentlich immer fast derselbe geblieben.
Ja, gab zwischendrin mal langweilige Varianten und diese komische Geschichte mit dem Hurt Syndicate, auch die ist ja, war ja auch seltsam. Also, da gab auch große Momente, die war ja zeitweise auch Face. Also, da gab es schon Veränderungen. Aber dieser MJF, wie er jetzt im Moment ist, ist im Grunde, wie du es gesagt hast, der gleiche, wie er vor 3 Jahren auch war. Hätte auf jeden Fall viel mehr passieren müssen. Aber okay, MJF immer noch jung, immer noch jemand, dem die Zukunft sicherlich, die gehört ja schon die Gegenwart, aber dem wird auch die Zukunft gehören. Also, da wird hoffentlich noch was kommen, weil der kann ja auch, er ist echt viel. Ja, damit ein schöner Pay-Per-View, der jetzt zu Ende gegangen ist, oder?
Ja, genau. Und dann kommen wir ja zu dem Unsanctioned-Teil hier natürlich.
Ach, den sollte ich auch schauen. Also ich dachte, das gehört nicht offiziell, weil AEW das nicht freigegeben hat. Gehört es nicht aktuell wirklich zum Pay-Per-View. Ich dachte, der ist jetzt hiermit vorbei.
Du hast ausgeschaltet, als das Licht ausgegangen ist, ja.
Ja, habe ich gedacht, nee, jetzt ist vorbei. Das ist ja nicht offiziell, das muss ich mir nicht anschauen.
Ja, genau. Wir haben das Lights-Out-Steel-Cage-Match bekommen. Kenny Omega, Kota Ibushi, Darby Allin, Hiroshi Tanahashi und Will Ospreay. Treffen ja auf der einen Seite auf die Death Riders mit Claudio Castagnoli und John Moxley, die Young Bucks mit Matt Jackson und Nick Jackson und Gabe Kidd als, soll man sagen, Death Riders Buddy, Affiliate, wie auch immer, ebenfalls mit dabei. Und vielleicht was wir noch aus der Zero Hour gesehen haben, das ist dann hier zum Tragen gekommen, da haben sich nämlich die Young Bucks bei dem Production Guy beschwert, darüber, dass der sie immer so schlecht aussehen lässt und ja, es ist Schnauze voll, ne, jetzt reicht's, wir sind bei einem Pay-Per-View, da muss das alles Superstar-mäßig sein. Und haben sie gesagt, so jetzt, wir wünschen uns unser altes Team zurück. Und ja. Da muss sie schon sehr grinsen, als sie Bob von Hansen rausgepackt
haben. Das war super. Oder? Und andere Sache, sie wollen ja noch, haben ja diese Säckchen dem anderen Typen gegeben, haben gesagt, wir wollen da auf jeden Fall was sehr Gefährliches drin haben. Überrasch uns.
Genau. Das hat man dann danach, genau, im Match. Aber das finde ich halt sehr, 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 sehr humorig, wie man das hier macht. Und ja, sie sind dann auch als Slick Nick und Mr. Instant Replay rausgekommen. Also das waren die ganz, ganz frühen Namen der Bucks. Und wir wussten dann auch, wie der Cage aussieht. Wir haben mal so ein bisschen rumgerätselt, ne? Wie wird das aussehen? Wir haben kein Dach. Der Cage ist ein bisschen niedriger, als was auch zum Beispiel bei Blood and Guts haben, über den man eigentlich bequem drüber klettern könnte, theoretisch zumindest.
Aber raus kann man gut klettern. Rein ist schwieriger. Das haben wir auch nochmal gesehen.
Aber auch raus ist halt schwierig. Da brauchst du schon mal jemanden, der dir auf die Hand reicht. Ne? Das geht ja, auch klar. Ganz schwierig.
Aber rein geht gar nicht. Also nee. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen.
Da muss man auf das Schloss einprügeln. Genau. Wir haben ein bisschen Platz außen, wo man arbeiten kann sozusagen, wo man auch rumspringen kann sozusagen, aber eben wie gesagt, kein Dach, es ist kein Hell in a Cell oder auch kein Blood and Guts, es ist nur ein Ring und es starben auch alle 10 Leute auf einmal hier im Match und dadurch hattest du, wie ich finde, auch immer dieses dieses Rotieren, was gerade passiert, das hat mich ein bisschen rausgenommen, weil es nicht so richtig wie eine Schlacht angefühlt hat, sondern eher wie so ein, es ging halt immer abwechselnd zur Sache, Shaggy.
Ja, also ich weiß nicht, warum es kein Blood and Guts war. Das wäre ja auch ein Zeitpunkt gewesen. Da wird es schon Gründe geben, warum man, vielleicht wollte man keinen zweiten Ring hier aufstellen, weil man den knapp 19.000 Zuschauer erreicht wollte, ich weiß es nicht.
Vielleicht ist es auch zu groß, um das rüber zu transportieren, ne?
Ja, mag auch sein, dass das ein Grund ist. Also ich glaube, finanziellen Serien kann es aber eigentlich nicht liegen. Also, aber das war schon seltsam. Vielleicht
Zölle, Shaggy, alles Zölle,
ja.
Weißt du.
Ja, die Zölle, genau. Selber schuld jetzt hier, ihr Amerikaner. So. Aber okay, nehmen wir so hin, dass es das war und dadurch wirkte, aber war es ein bisschen schwieriger. Zum Glück war es kein Käfig, der direkt am Ring war. Das wäre auch seltsam gewesen mit 10 Leuten im Ring. Also ja, es war schon so ein Hin und Her. Es war erstmal du und so, wie man es halt so erwartet hat.
Und ohnehin, also erwartet jetzt bitte von uns keine Move-for-Move-Review, weil das sind 10 Leute, es ist eine halbe Stunde und hier geht's halt einfach wild zur Sache, sondern das war hier ein wilder Brawl, wirklich auch ein Blutbad, bisweilen mit sehr vielen verschiedenen Spots und Ideen, die man hier eingebracht hat. Vor allem aber natürlich auch mit einigen Personalien, die mir so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet haben, Shaggy. Und vielleicht gehen wir die einfach mal durch. Ich meine, wir haben hier Hiroshi Tanahashi im Match. Da haben David und ich schon im Vorfeld gesagt, mal gucken, ob der sich so in dieser Umgebung so wohlfühlt. Mittlerweile muss man halt sagen, körperlich ist nicht Hiroshi Tanahashi wirklich am Limit. Man sieht, warum er bald seine Karriere beenden muss. Ja. Die Knie sind halt durch. Und da hatte ich halt wirklich so ein paar Mal so meine Probleme mit. Man hat immer wieder das Gefühl gehabt, so der ist lange Zeit weg, dann kommt er rein, zeigt eine Aktion, zeigt einen Slingblade, aber der Anlauf, der klappt auch nicht mehr so recht. Hiroshi Tanahashi wirklich in allen Ehren. Ein toller Wrestler, absolute Legende, müssen wir gar nicht drüber sprechen. Aber ich finde, das war nicht die ideale Umgebung für ihn, für so eine Legende.
Nee, aber man wollte ihn gerne, glaube ich, im Main Event einsetzen, in seinem letzten Auftritt in Europa. Das wird ja auch so sein. Das ist sein letzter Auftritt in Europa gewesen. Und mir war auch klar, dass er am Ende wahrscheinlich auch den Sieg einfahren darf. Aber ansonsten hat man da ihm, glaube ich, auch keinen Gefallen getan, ihn dieses Match zu stellen. Man hat auf ihn aufgepasst. Also selbst seine Teamkameraden wollten ja nicht, dass er von der Leiter springt oder irgendwie was macht. Und als dann auch Osprey, ich glaube, es war Osprey mit dem Moonsault vom Käfig kam, hat ja auch ein Ibushi, weiß nicht, ob das aufgefallen ist, hat ja tatsächlich Tanahashi so zur Seite gedrückt und hat sich vor ihn gestellt, dass quasi der gar nichts abbekommt.
Ja,
also,
ja.
Also da hat man schon aufgepasst. Aber ja, der ist in den letzten Zügen seiner Karriere, weil er aber auch nicht mehr kann. So, das ist es halt auch.
Der wird auch mehr als eine OP noch über sich ergehen lassen müssen, glaube ich, in den nächsten Jahren. Ne? Also da sind neue Kniegelenke und Hüfte und ich weiß nicht was. Das ist halt alles durch. Und das tut mir auch leid, wirklich ihn dann manchmal so zu sehen, ne? Weil man, der will ja noch, ne? Aber ich glaube halt eben, diese wilde Umgebung von so einem Lights Out Steel Cage Match ist halt eben nicht ideal für ihn. Ne? Man hat versucht, das zu kaschieren, so gut es eben geht, aber das war dann eben auch so ein bisschen kompliziert. Und wir haben natürlich auch einen Will Ospreay gehabt, Shaggy, der ja auch eine Nackenverletzung mit sich rumträgt, der sich aber hier zu keine Zeit geschont hat, muss man sagen.
Ja, hat er ja kurz aus dem Match genommen, als er da eine Zeit am Ring, am Apron lag.
Piledriver, ja,
von Gabe Pitt. Piledriver, ja. Ja, also der wissen wir auch, der ist ja auch verletzt in dieses Match gegangen. Omega, der ist auch nicht mehr der Fitteste, wissen wir auch aufgrund seiner Erkrankung. Ibushi hat auch lange Verletzungspause insgesamt gehabt. Also hier etliche Wrestler im Match, die auf jeden Fall vielleicht nicht so ein Match eigentlich wresteln sollten, vielleicht sogar.
Ja, ich habe mich halt hier wirklich gefragt, ob man nicht seitens AEW seine Talents ein bisschen mehr schonen sollte. Auch hier waren einige Aktionen dabei, wo ich wirklich mich gefragt habe, will ich das sehen? Muss ich das sehen? Einiges auch, was wieder nicht so richtig funktioniert hat. Also, das war unterhaltsam und es war eine wilde Schlacht und das will ich gar nicht absprechen. Aber hier waren so ein paar Sachen dabei, wo ich mich wirklich gefragt habe, so mein Gott. Erstmal, ich hasse ja Handschellen inzwischen im Wrestling, weil das nie richtig funktioniert. Auch hier nicht. Da werden irgendwann einfach John Moxley und Darby Allin aneinander gekettet, was man übrigens auch nicht richtig gesehen hat. Die waren einfach irgendwann aneinander gekettet. Dann versucht irgendwie dann ruft Mox, ruft dann Claudio Castagnoli vorbei, der versucht die dann aufzureißen, weil er ist ja stark, ne? Ist ein Stämmer, der Claudio. Und das schafft er aber nicht, dann gibt's irgendwie den Code Red und im Code Red bricht dann diese Handschelle.
Ja.
Ja gut, war ein Versuch, hat nicht geklappt, so. Dann haben wir so ein bisschen Comedy gehabt, das mochte ich natürlich auch, dass du angesprochen hast, dieser Sack, wo die natürlich gesagt haben, ja, tu Reißzwecken rein, tut's. Glassplitter rein, keine Ahnung was, waren dann Gummibärchen drin. Auch das ein PWG-Rückbezug, genauso wie auch ein Bob, muss man dazu sagen. Das sind also die ganz alten Zeiten der Young Bucks. Und das war dann eben schon ganz witzig, auch dass als ich glaube, es war ein Will Ospreay dann in den Ring gekommen ist und dann ein paar Aktionen gezeigt hat, dass sich dann so ein Gummibärchen aufgeklaubt hat und erstmal das Gummibärchen noch gegessen hat und in die Kamera gegrinst hat. Das fand ich ganz, ganz schön. Shaggy, was hast du hier aus der ersten Matchphase mitgenommen? Also wie gesagt, mit den Gummibärchen, auch mit der Mülltonne, die wir hier gesehen haben zum Beispiel, wo ein Kenny Omega noch drauf gelandet ist. Wie hast du das hier alles gesehen?
Ja, da gab es ja schon auch einige, wie du es gesagt hast, Aktionen, die nicht richtig funktioniert haben. Einige Aktionen, die meiner Meinung nach auch viel zu brutal waren. Ich weiß nicht, in welcher Phase jetzt das mit der Gabel war. Das kam ja jetzt auch noch.
Es kam kurz Zeit später. Es war nach dem Leiterspot, wo man auch Darby Allin ja aufs Derbste hier auf die Leiter gepowerbombt hat. Und ich glaube, er sich auch dadurch eine Wunde am Hinterkopf zugezogen hat. Und er ist ja auch noch im späteren Verlauf, darf man nicht vergessen, ja auch nochmal von Claudio hier im hohen Bogen in den Cage geschleudert worden, wirklich, ne?
Also ja, über Gorilla Press, wirklich, was waren fast 2 Meter gegen die Käfigwand über den Ring. Das war auch hart, harte Aktion. Also der nimmt ja sowieso immer so harte Aktionen. Bei ihm ist der Einzige, wo ich auch nicht das Gefühl habe, oh, wie gefährlich sieht das denn aus? Das ist halt Darby irgendwie. Das ist ganz komisch, oder? Also am Anfang.
Der hält das aus.
Ich weiß noch ganz, als wir Darby so in der Anfangsphase in AW regelmäßig gesehen, da haben wir uns drüber aufgeregt, dass er einen Coffin Drop auf einen Sarg oder sowas, zumindest auf dem Apron, genommen hat, dachte man, was macht denn der für Aktionen? Und mittlerweile, also, wenn er einen Coffin Drop auf dem Apron nimmt, denkt man, ach, hier, fängt er gerade erst an. Ja, aber da gab es so einige, die Sache mit sowas mag ich überhaupt nicht, wo dann diese Gabel ins Ohr gesteckt worden ist und wo er dann dabei auch so extrem geblutet hat. Sowas muss man einfach nicht sehen. Da sind wir wieder bei dem nächsten, war jetzt vielleicht kein Mordversuch, aber zumindest ist das eine Verstümmelung mindestens gewesen. Sowas braucht man nicht im Wrestling.
Ich fand es auch ein bisschen viel. Es war nicht, also wir haben schon Schlimmeres noch gesehen, muss ich dazu sagen, aber es war schon ziemlich eklig einfach.
Ja.
Aber man hat auch gesehen, dass da auch ein John Moxley versucht hat, hier einen Darby Allin zu schützen, aber dadurch im Publikum siehst du das halt natürlich nicht, ne? Also, ja, ich mag sowas auch nicht. Ich schaue mir lieber 3x Zack Sabre Jr. gegen Nigel McGuinness an, die sich hier mit Tricks und Härte zur Wehr setzen, als dass ich sehe, wie jemand das Ohr mit einer Gabel malträtiert. Ich kann aber total verstehen, dass man damit emotionalisieren will. Man hat ja auch im Zuschauerraum gehört, wie da die Reaktionen gewesen sind. Und es ist ja dann auch wirklich zunehmend brutaler geworden. Also ein Ospreay hat geblutet, ein Darby Allin, der hat immens geblutet, muss man an der Stelle sagen. Also sowohl am Ohr als auch am Hinterkopf sah es zumindest aus. Dann haben die Young Bucks ja auch noch diesen Barbed Wire Table mit rausgeholt. Wir haben gesehen, wie Wheeler Yuta und Marina Shafir draußen 4 Tische noch aufgebaut haben. Und ja, dann ging es ja wirklich nochmal wild zur Sache. Claudio, der dann hier Darby Allin auf da wurde eine Leiter aufgestellt, dann Claudio Darby Allin hoch, trägt ihn quasi diese Leiter hoch, sodass dann Darby Allin auf den Käfig steigen kann, der befreit sich dann aber und schickt dann Claudio wieder zurück. Dann kommt nämlich genau das, was du gerade eben angesprochen hast, ne? Dann kommt Tanahashi noch eben mit dazu und es geht dann hier eben auch wild zur Sache mit Claudio, der einen Neutralizer gegen Tanahashi zeigt. Wir sehen auch den BTE-Trigger gegen Tanahashi, der dann aber nicht zum Sieg führt. Ja, und wir Kenny Omega mit dem Somersault raus, es gab die großen Dives. Also hier ging es dann schon ordentlich zur Sache und es ging ja dann auch irgendwann vom Käfig runter, muss man sagen, Shaggy.
Ja, da gingen ja einige vom Käfig runter. Wheeler Yuta unter anderem, der ja auch hochgeklettert ist, um John Moxley aus dem Ring geholfen hatte. Also aus dem Käfig geholfen hatte. Aber da hat ihn dann ein Darby Allin festgehalten, den Wheeler Yuta, und hat ihn dann vom Käfigrand auf den Kommentatorentisch der japanischen Kommentatoren geschleudert, wo auch ordentlich gegen El Desperado, gekracht ist. Also ich weiß nicht, ob das so gewollt war. Das sah krass aus. Und dann, wir hatten ja draußen diesen von dir erwähnten gestapelte Tische da war es ja, dann waren dann Darby und Mox draußen und Darby legt John Moxley auf die untere Hälfte, also wo die Tische noch drauf waren, ist dann hoch und wollte auf den springen, da gab Marina Shafir zur Unterstützung, hat Mox aus der Schusslinie gezogen und Gabe Kidd ist noch mit hochgeklettert und hat sich dann irgendwie verkeilt mit Darby und dann sind die beiden durch die 4 Tische, waren es dann glaube ich, 4 Tische geflogen, sah auch irgendwie gefährlich aus.
Ja, es war halt kein cleaner Bump, sondern die sind halt so seitlich natürlich da durchgeflogen, muss man sagen. Und das waren halt einfach, ja, wie gesagt, wilde Aktionen auch von Ospreay, natürlich der Moonsault oben vom Käfig runter, den du schon angesprochen hattest. Was mir dann wiederum sehr gut gefallen hat, ich finde, dass die Young Bucks extrem gut funktioniert haben hier im Umfeld. Wir haben auch diesen Moment bekommen, dass die Young Bucks und die Golden Lovers sich nochmal gegenüberstehen. Auch das ist ja so ein klassischer Augenblick. da freue ich mich dann immer drüber, wenn man uns da auch sowas gibt. Wir haben einen Coffin Drop gesehen von Darby Allin gegen Claudio aufs Apron. Ja, und dann gegen Ende, wie du schon gesagt hast, Moxley ist ja dann mehr oder weniger abgehauen eigentlich. Darby Allin und Gabe Kidd sind durch diese vier Tische natürlich gegangen. Und schlussendlich war es dann so, dass die Babyfaces dann auch hier ihre zahlenmäßige Überlegenheit dann ausspielen konnten. Und ich mochte die Kombination aus Hidden Blade und One Winged Angel, die wir da gesehen haben. Das fand ich eine coole Idee von Kenny Omega und Will Ospreay, oder?
Ja, werden wir aber erstmal so schnell nicht wiedersehen, aber das sah schon ganz cool aus. Also, da dachte ich, das ist schon das Ende, aber dann habe ich mir Peter Reiner zurückerinnert. Ach ja, Tanahashi ist ja noch da. Der soll eigentlich den Pin, soll wahrscheinlich den Pin bekommen und er zeigte seinen High Fly Flow, der auch schon mal höher ging früher. Ja, da war es klar, okay, jetzt ist es vorbei.
Ja.
Kann ich abschalten, hoffentlich.
Naja, nicht ganz.
Ja, leider nein, gell?
Genau, so. Weil dann haben die Babyfaces gejubelt und haben sich dann so nach und nach aus dem Ring zurückgezogen. Auch, es sind ja schon zuvor, sind ja hier schon Gabe Kidd und Darby Allin sind ja schon von einem von den Trainern hier aus diesem Pulk von Tischen rausgezogen worden. Dem wurde auch noch hochgeholfen dann im weiteren Verlauf und ein Will Ospreay ist zurückgeblieben, hat sich nochmal bei seiner Hometown-Crowd hier verabschieden dürfen, hat nochmal den Jubel kassiert und wie du gesagt hast, ja, das wäre jetzt ein versöhnliches Finish gewesen, aber...
So schickt man Fans nach Hause eigentlich, bevor du das aber weitermachst. Ja, mit Tanahashis Musik, der durfte sich verabschieden, dann halt Will Ospreay im Ring, weil wir wissen, wird jetzt eine Auszeit benötigen, das hat er ja auch schon angesprochen.
Ja.
Winkt den Fans zu, die Fans jubeln, vielleicht hätte er nochmal ein paar Worte sagen können. Die Fans gehen glücklich nach Hause bei einem Pay-Per-View, der schon 4,5 Stunden ging. Aber nein, das kann ich nicht verstehen, was danach noch. Also man muss den nicht so aus den Schoß schreiben, weil man weiß, er ist verletzt. Aber erzähl, was passiert.
Ja, natürlich haben dann nochmal die Death Riders hier attackiert. Es gab, ich glaube, 4 oder 5 Paradigm Shifts von Jon Moxley gegen Will Ospreay. Währenddessen waren die Freunde von Will Ospreay draußen und wenn du solche Freunde hast, brauchst du keine Feinde mehr, ne? Versuchen irgendwie die Tür, die zuvor abgeschlossen worden ist, aufzukriegen. Das klappt natürlich nicht. Und sie müssen mit ansehen, wie Will Ospreay hier verprügelt wird. Dann kommt auch wieder der Stuhl zum Einsatz. Stuhl um den Hals hier. Die Ops kommen noch mit dazu. Also Samoa Joe, Shibata und Powerhouse Hobbs. Auch die kriegen die Tür dummerweise natürlich nicht auf. Es geht keiner über den Käfig. Warum auch, ne? Da stehen ja immerhin 3 andere Leute. Während man selber zu 7 ist oder so.
Ja.
Und dann gibt's natürlich diesen Stomp auf den Stuhl und damit die schwere Verletzung quasi, die Bestätigung sozusagen. Jetzt ist es aus für einen Will Ospreay.
Da fallen der Hogan auch, der Hogan ist gerade vom Tisch gefallen.
Der Hogan. Ja, da fällt sogar der Hogan vom Tisch, sage ich dir. Und ja, damit verlassen wir dann quasi hier die Show. Irgendwann wird der Cage dann hochgezogen, natürlich viel zu spät. Dann kommen die Babyfaces rein, vertreiben die Death Riders. Die Babyfaces aussehen einfach aus wie die letzten Idioten, auch wenn die dann nochmal irgendwelche Gegenstände an den Käfig von innen werfen, während die Death Riders schon kilometerweit weg sind. Ja, Will Ospreay verletzt, jetzt auch ganz offiziell, storymäßig verletzt und natürlich auch wirklich verletzt. Der hat eine Nackenverletzung und Wir wissen nicht genau, wie lange und auch, ob er operiert werden muss, aber man spricht auf jeden Fall von einer langen Auszeit, ähnlich wie bei Swerve Strickland, der mit einem Meniskusriss raus ist. Das wird nicht ganz so lange dauern. Kommen wir erstmal hierzu, Shaggy.
Erstmal ganz kurz, eine witzige Sache ist mir noch aufgefallen in der Schlussphase, also ganz am Ende, als dann die Faces da mit den Stühlen noch gewunken haben, den Heels hinterher, ist noch so ein Mitarbeiter zwischen die Faces gegangen, weil der Käfig wurde ja schon hochgefahren,
ja.
Da hing noch so ein Singapore Cane da drin, der hat sich einfach so durchgekämpft zwischen die Faces und hat diesen Stock abgemacht, weil der darf ja nicht drin hängen, wenn der Käfig hochgefahren wird.
Da tut doch jemand am Kopf oder sowas, ne?
Ja, zum Beispiel, oder der kann vielleicht oben nicht einhängen, aber das fand ich total witzig, dass er einfach so durchgegangen ist und sich einfach war dann nochmal den Stock da rausgezogen. Das fand ich auch sehr witzig. Aber ja, also ein bescheuertes Ende. Das muss man so nicht machen, zumal jeder weiß, das ist ja eine smarte Crowd. Die wissen, Ospreay ist verletzt. So. Warum man dann nochmal diese Geschichte am Ende bringt, die total, wo alle eigentlich bescheuert aussahen. Also gerade die Faces, die dann jetzt plötzlich nicht mehr über den Käfig klettern können, aber mit den Stühlen, die sie haben, gegen den Käfig hauen und gegen die Tür, die ja vorher noch mit einer Kette irgendwie dann irgendwie versperrt worden ist. Also das war blöd und sah blöd aus. Also das. Und dann schickt man auch noch die Fans in der Halle so ein Gefühl nach Hause. Also warum?
Hätte man sich auch für Dynamite einen im Endeffekt aufheben können, ne?
Ja, da hätte man noch was machen können, wenn man sowas machen möchte.
Ja. Ja, du hättest ja wirklich dann sagen können, ja, dann machst du bei Dynamite quasi nochmal eine Abschiedsrede und dann wird er attackiert und dann wird er verletzt.
Ja, wir sind ja noch weiterhin in England, oder? Zumindest in Europa nächste Woche bei Dynamite. Osprey muss ja nicht nochmal, fliegen, meines Wissens, nach Amerika, sondern man hätte das einfach auch so machen können. Selbst wenn, da fliegt er halt einfach nochmal. Mein Gott. Aber dann so das Publikum nach Hause zu schicken mit so einem blöden Ende, wo die Faces einfach echt bescheuert aussehen. Also das hat mich nicht befriedigt zurückgelassen, das als Ende am Ende des Pay-Per-Views.
Wie war denn das Match für dich, Shaggy? Also wir haben das jetzt ein bisschen durchgerannt, weil das einfach auch so eine Masse an Ideen, an Momenten, an Bumps, an Brutalitäten gewesen ist. Wie gehst du da raus?
Ja, mir war es zeitweise zu unübersichtlich, zu brutal. Da gab es einige tolle Aktionen, die Spaß gemacht haben. Einige Referenzen, wie du es gerade auch schon angesprochen hast, über die ich mich gefreut habe. Unterm Strich war das schon solide und okay, so. Für mich hätte das nicht der Main Event sein müssen auf der Card, aber das hatte ja auch andere Gründe. Also das war ein Match, was man gesehen hat, aber was ich jetzt mir nicht noch ein zweites Mal anschauen werde. Also das ist kein Match, was mich jetzt wirklich vollends überzeugt hat, aber es war okay. So für das, was es sein wollte, das hat's gemacht, aber wie gesagt, auch aufgrund des Alters einiger Wrestler, aufgrund auch der Verletzungen einiger, konnten auch nicht alle 100% alles geben, aber haben trotzdem so viel riskiert in diesem Match. Also das war nicht nötig, so wie es war.
Ja, ich fand den Aufbau holprig. Das Match an sich fand ich gut. Also ich fand es gut und unterhaltsam, aber auch dann eben ja nicht mehr. Also mich hat es nicht komplett vom Hocker gehauen. Da hatten wir andere Matches auch in der jüngeren Vergangenheit, die auch mit dieser Brutalität eine bessere Geschichte erzählt haben. Hier waren zu viele Punkte dabei, wo man sich dann auch gefragt hat, muss das sein? Ist das nicht zu viel? Ich bin auch ganz ehrlich, mich haben auch Leute wie Tanahashi hier mit rausgemacht. Ich fand die Rolle von einem Ibushi auch enttäuschend. Der ja, klar hat er hier seine paar Momente gehabt, aber auch in dem Match verschenkt gewesen ist. Und ich finde, das Wort verschenkt passt hier sehr gut zu, weil da sind einige Möglichkeiten verschenkt worden. Ich finde, ein Tanahashi hätte ein anderes Match für einen größeren Abschied hier bekommen können. Auch die Geschichte mit Will Ospreay hätte man anders bringen können. Auch die Sache mit Darby Allin. Also, war der jetzt so verrückt nach einem Jon Moxley, dass er sich jetzt hier durch den Tisch schmeißt? Ich weiß es nicht. Also ich fand es unterhaltsam, ich fand es launig auf jeden Fall. Wenn man diese Art von Match dann haben möchte, kann man das so machen. Aber das Ende war halt blöd. Da war einiges unkoordiniert drin, was mich immer rausreißt in einigen Punkten. Was ich mochte, waren die Tag-Team-Manöver. Also ich fand, da waren einige Sachen gerade von den Bucks drin oder auch von Kota und Omega, wenn die mal dazugekommen sind, die waren halt geil. Und auch wenn Ospreay seine Athletik mit reingebracht hat, dann ist das cool, auch gerade in so einer Umgebung. Aber für mich hat es auch nicht absolut gepasst und ich bin auch mal ganz frech und sage, wir haben auch schon bessere Cage-Matches und auch schon bessere Blood-and-Guts-Matches bei AEW gesehen. Ja, dann kommen wir mal zur Bewertung, Shaggy. Dann sind wir hier durch mit dem ganzen Ding. Wir brauchen eine Bananenwertung von 1 bis 8 Bananen.
Von 1 bis 8 ist immer, ich muss mich immer wieder dran gewöhnen. Ich vergesse es immer auch gerade, wie die Bewertung war.
Ja.
8 ist immer das Beste, ja, wahrscheinlich.
Richtig. Wir wollen ja eine ganze Staude haben, weißt du.
Und ich muss anfangen.
Ja, das ist immer so, weil damit ich abwarten kann.
Also es ist schwierig. Also das war schon, da waren ja schon gute Matches auch dabei und das waren auch die teils zu solide andere Matches, aber es liegt deutlich unter den AEW Pay-Per-Views der letzten Zeit. Also da muss ich sagen, haben wir leider nicht den besten abbekommen und können wir auch nicht die beste Punktzahl geben. Aber es war auch nicht schlecht. Also wir haben jetzt sehr viel kritisiert, aber unterm Strich war es auch nicht schlecht. Das war schon ganz okay, die Stimmung war super. Ich glaube, man kann auch halbe geben, oder?
Man kann auch halbe geben.
Ja, ich weiß nicht, so 4,5, 5, ist das schlecht? Also mehr kann ich aber, glaube ich.
Das ist halt Durchschnitt. Ne? 4 ist Durchschnitt, 4,5 ist ein bisschen über dem Durchschnitt, 5 ist... Also ich würde dem Ding eine 5,5 geben. Ich fand, es war trotzdem eine gute Show. Wir haben speziell Zack Sabre gegen Nigel McGuinness und auch MJF gegen Adam Page sehr, sehr gut gefallen. Main Event ist ein bisschen abgefallen. Ich mochte aber auch Tony Storm gegen Athena sehr gerne. Ja. Also da war schon einiges dabei. Aber natürlich gerade nachdem All-In so abgeliefert hat, hat man natürlich auch hier eine große Fallhöhe. Und an das Niveau, muss ich halt ganz klar halt sagen, ist man hier nicht drangekommen. Auch weil der Aufbau nicht so gut gewesen ist, weil die Storys nicht so gut gewesen sind, weil auch hier ein paar Ideen einfach nicht funktioniert haben, bin ich da auch ein bisschen kritischer, deswegen 5,5 finde ich hier gerecht.
Ich gebe 5. Also einfach auch, weil ich ein bisschen enttäuscht war aufgrund der Erwartungshaltung vielleicht ein bisschen so. Ja. Ist ja eigentlich bei einer AEW Pay-Per-View immer sehr hoch, aber hier konnte man nicht 100% abliefern.
Ja, sehe ich ganz, ganz ähnlich. Wie gesagt, die Fallhöhe war da auch einfach da. Shaggy, dann finale Frage hier für den Cast. Wir wissen, Swerve Strickland fällt jetzt erstmal aus. Den hat man hier rausgenommen. Das übrigens auch, finde ich, hart, dass wir quasi zwei Verletzungsangles innerhalb einer Show haben. Ist ein bisschen unelegant, sage ich mal. Ne? Mit dem Swerve, der Nachgang attackiert worden ist, mit dem Will Ospreay, der attackiert worden ist. Aber Fakt ist jetzt auch, sowohl Swerve als auch Will Ospreay werden AEW fehlen. Und damit zwei der größten Babyfaces und zwei der absoluten Main-Eventer von AEW. Wie siehst du diese Ausfälle und wie kann man das kompensieren?
Schwierig, das zu kompensieren, weil das sind ja zwei der größten Stars. Das waren Dreh- und Angelpunkte auch der großen Geschichten in den letzten Monaten. Wir wissen, müssen wir abwarten, wie lang die ausfallen werden. Das ist ja unterschiedlich. Also wie du gesagt hast, Swerve wird wahrscheinlich eher wieder zurückkommen als ein Ospreay. Und generell, wie kommt Ospreay wieder zurück? Also kann der überhaupt wieder diese Art von Matches weiter auch irgendwie wrestlen, die er, wie wir ihn kennen, oder muss der an seinem Repertoire auch ein bisschen was verändern? Ich glaube, letzteres ist sogar, was sollte er wahrscheinlich sogar machen.
Das sagen wir seit Jahren, wenn man ehrlich ist, ne?
Ja, ja. Aber er hat ja auch schon ein bisschen was verändert. Also ja. Wenn man sich diese Aktionen sahen früher nicht so safe aus, wie sie es heute tun, sind aber auch nicht immer safe. Aber da hat sich schon auch viel verändert. Aber muss er nochmal was ändern, ist halt die Frage. Man hat mit Kenny dann natürlich nochmal einen Top-Face, der aber auch nicht mehr der Kenny Omega der letzten Jahre war. Also der Darby ist zurück. Auch der muss ein bisschen aufpassen, dass es sich nicht vollends kaputt macht. Aber das ist auch ein Top-Face. Also man hat ja schon auch gute Namen, die da auch zumindest für eine Zeit definitiv das kompensieren können. Und die Rückkehr von Swerve und dann später die Rückkehr von Ospreay, das werden wieder große Momente. Und dann sind die wieder auch vollends auch. Also ich vertraue auch Tony Khans Booking so sehr, dass der das, glaube ich, ganz gut kompensieren kann. Aber natürlich wird man die vermissen.
Ich bin gespannt, wie man das jetzt machen wird. Du musst jetzt eigentlich ein, zwei neue Namen aufbauen und dann auch hier entsprechend platzieren. Darby Allin ist natürlich da der Name, der jetzt da gerade auch in dieser Death Riders-Geschichte auffällt. Was man mit Swerve jetzt, das Loch, was er da hinterlässt, das muss man mal abwarten, wie man da quasi mit einbauen kann. Es wird auf jeden Fall dem AEW-Produkt wehtun. Ich glaube, so weit können wir gehen. Ich denke, ein Swerve, wenn das heißt ja, das ist ein Meniskusriss, ich denke, dass der so aus eigener Erfahrung, zwei, drei Monate, wenn je nachdem, wie man ihn behandeln wird, ausfällt. Also sprich, der ist einigermaßen fix wieder da. Und dann Will Ospreay, abhängig davon, ob man operiert worden ist, muss man halt leider davon ausgehen, dass der 6 bis 9 Monate, vielleicht sogar ein Jahr ausfällt. Also das wird wehtun, eben gerade weil der ja so prägnant auch im AEW-Programm gewesen ist. Aber vielleicht auch da ein bisschen overexposed gewesen ist. Zu viel gewrestelt, viel zu viele große, harte Matches auch bestritten. Und irgendwann, der ist ja schon angeschlagen, wenn man ehrlich ist, auch zu AEW gekommen. Ne? Mal gucken, das wird eine Herausforderung sein in den nächsten Wochen und Monaten, um das dann aufzufangen und da eben auch wieder interessante Charaktere aufzubauen. Die Geschichte MJF, Adam Page wird mit Sicherheit weitergehen, da gehe ich ganz, ganz stark von aus.
Klar.
Ich würde auch gerne die Golden Lovers gegen die Young Bucks sehen, bin ich ganz ehrlich. Das will ich eigentlich nochmal haben.
Ja, kann auch sein, dass wir das auch nochmal sehen. Es ist ja ein bisschen angeteased worden, auch das nochmal zu sehen. Und wer auch, also ein Tony Khan will das bestimmt auch sehen, ganz klar. Also das werden wir, das wird auf jeden Fall auch noch kommen. Also man hat, ich sehe das, wie gesagt, nicht ganz so kritisch wie du. Ich glaube, das kann man ganz gut kompensieren mit den Namen, die man hat. Aber eine Lücke wird da definitiv hinterlassen. Ja, und ich glaube, da wird schon spannend sein zu sehen, wie es da jetzt auch weitergeht. Die Death Riders kann ich ehrlicherweise auch nicht mehr sehen. Es reicht jetzt auch wirklich. Ich habe gehofft, dass das Ende der Titelregentschaft auch das Ende Death Riders mit sich führt. Nee, im Gegenteil, ist nicht mehr ganz omnipräsent. Gut, in der Show jetzt schon. Aber trotzdem muss da auch eine Veränderung her. Also, da ist Zeit für Veränderungen in einigen Sachen, einigen Themen, einigen Geschichten.
Ja, vor allem, weil sie ja im Endeffekt hier auch wieder als moralische Sieger rausgegangen sind. Ja, sie haben verloren, aber sie haben nicht den Pinfall eingesteckt, sondern es waren die Bucks. Ich glaube, ja. Das haben wir gar nicht gesagt, sondern die Death Riders sind quasi rausgegangen hier auf die Art und Weise, wie sie es wollten. Moxley hat den Pinfall nicht kassiert, er ist den großen Konfrontationen aus dem Weg gegangen und am Ende haben sie es sogar noch geschafft, den Hauptgegner, nämlich Will Ospreay, hier aus dem Match rauszunehmen und zu verletzen. Also von daher sind die eigentlich die Sieger hier und sind eigentlich wieder in einer dominanten Position, wenn man ehrlich ist.
Ja. Wir haben Jim Ross auch gar nicht erwähnt. Ist mir
richtig,
auch
der war auch dabei.
Der kam auch nochmal zum Main Event, dann auch nochmal, der hat ja vorher, es war Swerve Okada, gell, das hat der Match hat er gecallt und dann halt Daniels hat gesagt, der ist persönlich involviert in einige mit diesen Leuten hier, dann kann er nicht kommentieren und da kam Chip Ross dann auch nochmal dazu. Also das ist auch schön, den wieder zu sehen. Wer weiß auch, wie lange wir den hier noch bei AEW sehen. Kann sein, dass der auch nochmal einen kleinen WWE-Run haben wird. Ja. Wer weiß, andere Leute wie Jericho, über den haben wir auch schon lange nicht mehr gesprochen, auch der. Kann sein, dass er nochmal zur WWE geht.
Möglich, haben wir im Magazin drüber gesprochen, tatsächlich. Ja.
Und Moxley?
Ach, weiß ich nicht.
Der soll bitte erstmal wegbleiben. Also ich mag ihn total gerne und er ist extra wichtiger Charakter für EW gewesen. Aber die Death Riders sind in meinen Augen durch.
Ja. Das sagen wir auch schon seit Monaten, wenn man ehrlich
Jahren.
Ist. Ja, gefühlt sind es Jahre, auch wenn es nur Monate sind. Wir haben eigentlich nach All In gesagt, so jetzt ist aber auch Schluss mit den Death Riders. Neues Kapitel, ne, wir hängen noch ein Kapitel dran, ja, so. Weil es der Verleger so will. Ja. So, dann sind wir, glaube ich, an der Stelle durch hier, Shaggy, oder?
Ja. Ja, so. Sind wir durch. Hat trotzdem Spaß gemacht, mit dir drüber zu reden. War trotzdem ein solider Pay-Per-View. Also meckern auf hohem Niveau auch. Wir haben da schon deutlich Schlimmeres auch in diesem Jahr gesehen. Und werden bestimmt in diesem Jahr auch noch Schlimmeres sehen, aber vielleicht nicht von AEW.
Ja, ganz genau. Bei uns geht's dann auch schon hier im Free-Feed und auf YouTube natürlich weiter mit WWE Clash in Paris, mit der Preview dazu. Die gibt's dann am Mittwoch und dann am Samstag gibt's das Watch Together, ebenfalls auf unserem YouTube-Kanal. Und am Sonntag die Review dann zu WWE Clash in Paris. Dazu gibt's dann für Unterstützerinnen und Unterstützer auf Patreon, auf Steady und auch bei YouTube natürlich das Magazin. Wir haben NXT Heatwave und wir werden dann auch noch von Markus einen kleinen Vor-Ort-Podcast bringen, den wahrscheinlich Anfang kommender Woche, weil einfach gerade zu viel ist. Und ihr müsst den Kram ja auch noch irgendwann hören können. Deswegen werden wir es auf die kommende Woche verschieben. Dann nehme ich auch mit dem anderen Markus, mit dem Markus Holzer, eine neue Episode der Golden Years auf. Also dass wir auch wieder ein bisschen bunten Content dabei haben. Und ich würde sagen, dann sind wir an der Stelle durch hier. Der Shaggy schnappt sich schon seinen Laptop und macht sich arbeitsbereit. Ich mich ebenfalls und wir sagen Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und auch fürs Supporten, wenn ihr mit dabei seid. Und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.